Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich, dass Dr. Volker Meißner heute mit uns ist und wir heute das Thema behandeln, Krankheitsursachen und der Weg zur Selbstheilung. Und Volker ist da Experte inzwischen und vielleicht, Volker, magst du dich eingangs nochmal vorstellen und dann auch sagen, worum es heute gehen wird. Und vielleicht machen wir es erstmal so. Volker wird seinen Vortrag halten, und im Anschluss könnt ihr dann eure Fragen stellen. Einfach so lange warten und so lange zuhören und die Frage dann danach stellen. Hallo, lieber Volker.
Liebe Judith, danke für die Einladung, dass ich wieder dabei sein. Ich war ja am Montag schon dabei, als Konserve sozusagen, mit meiner Frau, mit der Johanna Stawitzka. Da haben wir schöne Feedbacks bekommen. Richtig gut. Dankeschön. Ganz klasse.
Das freut mich. Genau, da liefen eure Interviews.
Genau. Und das mit dem Vortrag, das ist so, also ich habe jetzt keinen Vortrag ausgearbeitet, um euch dann nochmal eine Stunde irgendwas zu erzählen. Ich werde ein bisschen was zu mir erzählen, meine Vorstellungen von Selbstheilung, die ich so in den letzten 30 bis 40 Jahren so erkannt habe, die ich auch in meinen Büchern da drin habe, weil ich in manchen Sachen abweiche, aber das ist meine tägliche Praxis. Also ich bin nicht jemand, der nur theoretisiert, sondern ich habe halt jeden Tag Leute hier, die mit mehr oder weniger Schwierigkeiten kämpfen, in die Selbstheilung zu kommen, weil sie glauben, das geht einfach so. Und das ist halt manchmal nicht so. Ja, das Selbstheilung ist zwar etwas Eingebautes, also wir könnten eigentlich sofort darauf zurückgreifen. Wir machen es ja den ganzen Tag, wenn du dich irgendwo verletzt, da musst du jetzt nicht mit der Wunde sprechen, die wächst halt einfach zu. Wenn du einen Arm brichst und der Chirurg gute Arbeit leistet und die Splitter wieder alle zusammenbaut und die Bruchstellen schön zusammenbaut, dann kann das auch wunderbar heilen. Wenn er das nicht so genau macht, dann heilt es trotzdem. Aber da hast du mal vielleicht so einen kleinen Winkel. Aber der Körper kann immer heilen. Diese Selbstheilung, mit der ich mich beschäftige, da geht es darum, dass jemand tatsächlich krank geworden ist. Also nicht einfach eine Verletzung hat oder mal also nicht ein Schnupfen oder irgend sowas. Sondern es geht darum, dass man eine ganze Zeit lang sich mit einer Krankheit auseinandergesetzt hat. Und wenn ich nur verletzt bin oder einen Schnupfen habe, dann weiß ich, okay, das ist jetzt eine zeitliche Begrenzung, in einer Woche, 2 Wochen, wie auch immer, und vielleicht bei einem Bruch 4 Wochen, 6 Wochen, bin ich wieder fit, funktioniere wieder und dann ist auch irgendwann der Schmerz weg und dann ist gut. Das, womit ich mich beschäftige, das sind Menschen, die über Monate und über Jahre hinweg Krankheiten durchgestanden haben, die sich über Jahre hinweg, ich möchte was sagen, an Krankheiten gewöhnt haben. Und dann gibt es eben Menschen darunter, die sagen, okay, die Krankheit ist zwar jetzt 5 Jahre alt schon, aber ich habe den Eindruck, da geht noch was. Ich bin zwar vielleicht von der Therapie her am Ende, aber ich weiß, da ist noch ein Sprung drin, da geht noch was. Und den Menschen helfe ich dann gerne da rauszukommen. Und ich habe so einen Spruch, der heißt, der Fokus auf die Therapie lenkt von der Heilung ab. Viele sind so mit ihrer Therapie beschäftigt, dass sie überhaupt, und haben Termine und Tod und Teufel, dass sie über das Gesamtziel der Heilung überhaupt nicht mehr nachdenken können. Und Therapie hat halt immer was mit dem Fokus Krankheit zu tun und auch eine Art negativen Touch, weil immer die Krankheit im Vordergrund steht. Ich will zwar so heimlich gesund werden, aber werde immer von dem Begriff der Krankheit geführt. Wenn ich mich auf die Heilung konzentriere, dann ist die Gesundwerdung, die Gesundung eigentlich nur so ein Nebenprodukt. Und ich bin dann ein ganz anderer Mensch. Und deshalb vertrete ich auch die Theorie, dass man, um richtig geheilt zu werden, die Identität als Patient aufgeben muss und die Identität als glücklicher Mensch annehmen muss. Und das ist genau das, wo eben viele scheitern. Weil das eben nicht einfach so kommt und angeboren ist, sondern weil man tatsächlich was dafür tun muss. Man muss sich da aus der Komfortzone heraus bewegen und muss tatsächlich, ja, als würde man beim Sport sich auf irgendeinen Wettkampf vorbereiten. Man muss dranbleiben. Das klappt unterschiedlich gut. Manche Leute haben das noch gar nicht so richtig gelernt. Die schwelgen noch in ihrer Krankheit und wundern sich, dass nichts weitergeht. Und das sind immer so die ersten Sitzungen, wo es darum geht, wie ist denn die Krankheit entstanden? Welchen Sinn hat vielleicht die Krankheit gemacht, als sie entstanden ist? Und wie könnte ein Ziel ausschauen im Leben ohne diese Krankheit? Was würde sich ändern im Leben, wenn die Krankheit nicht da wäre? Und dann fragen wir nach, hat die Krankheit tatsächlich nicht vielleicht so einen Sinn? Da habe ich ein paar Beispiele, die ich gleich mal erzähle. Das muss abgeklopft werden. Und wenn ich das alles bereinigt habe, also wenn die Krankheit keine Vorteile, noch so unterschwellige Vorteile hat, dann kann die Selbstheilung tatsächlich funktionieren. Also dann wird sie funktionieren. Aber oft gibt es so unterschwellige Sachen, von denen wir gar keine Ahnung haben, dass die da sind. Und die herauszufinden, das ist halt oft ein bisschen Arbeit. Und ich habe zwei Fragen, die ich an meine Patienten immer gleich am Anfang stelle. Die erste Frage ist, warum wollen sie denn überhaupt geheilt werden? Das ist eine der Kernfragen. Warum wollen sie geheilt werden? Und dann müssen wir die Sprecheransicht einschalten wahrscheinlich.
Habe ich eigentlich gerade gemacht, Volker? Und ich habe dich jetzt auch angepinnt. Also jetzt dürfte man nur noch Volker sehen. Wir kann ja mal jemand.
Ich werde jetzt in Konkurrenz zu dir treten, wenn ich lauter spreche. Vielleicht dann komme ich dann in die Mitte. Momentan sehe ich mich oben noch im Eck. Anyway, also man weiß ja, der Vortrag kommt von da oben. Und die Frage, warum
Hat
wird.
geklappt. Hat geklappt. Also du bist
Hat
jetzt.
geklappt, wunderbar. Ja, warum wollen Sie denn überhaupt geheilt werden? Und dann sagen die ganz normal, warum ich das so komisch frage, weil es ist doch normal, natürlich sein, das, was normal ist, will ich nicht wissen, sondern warum wollen Sie denn geheilt werden? Ganz speziell Sie als Person. Und dann kommen die meisten so ein bisschen ins Schleudern, weil sie sich da überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Und dann kommen dann, ja, die Familie und wer auch immer. Und die wenigsten originären Gründe kommen aus der Person selber. Und das ist eine der größten Hemmschwellen oder der größten Verhinderungsgründe, Geschwindigkeit aufzunehmen für die Heilung, die man dann auch irgendwo braucht. Und dann frage ich auch, okay, was machen Sie, wenn Sie geheilt sind? Oder um es konkreter zu sagen, was machen Sie anders, wenn Sie geheilt sind? Ja, und dann kommen halt so Sachen, dann kümmere ich mich um das und um Garten und Tod und Teufel. Also es sind dann eher so oberflächliche Sachen, die dann kommen, hat eher sowas mit Urlaub zu tun, so Wellness und ich kümmere mich dann um mich selber und so. Und dann stellen wir ganz schnell fest, dass das nichts mit Heilung zu tun hat, sondern eher mit Erholung. Das muss ich eher auf so einen Urlaub vorbereiten und sagen, ich kann dann von meinem Urlaub was haben. Aber das Leben ist halt nun mal kein Urlaub. Es darf gerne zum Urlaub werden. Wunderbar, wenn das so ist. Aber man versucht immer so die Sachen zu wollen, die man sich in der Zwischenzeit eben versagen musste oder versagt hat, wie auch immer. Das sind so die ersten Diskussionen, aber die ersten Gespräche, die ich dann so habe. Und da gibt es bestimmte Möglichkeiten, so Krankheitsursachen abzuchecken. Da kann man unterschiedliche Tests heranziehen. Und dann gehen wir zurück in die letzten 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahre, sagen wir mal bis zum Beginn der Erkrankung. Dann gehen wir vielleicht noch 2, 3 Jahre zurück weiter, weil die Krankheiten beginnen ja nicht mit dem Tag, an dem sie diagnostiziert werden, sondern ein bisschen vorher. Wo waren denn so die ersten Symptome? Was war denn da so los in ihrem Leben? Und dann kommen wir in die Biografie. Und dann erzählen wir die Patienten, was dann eben alles so los war. Und plötzlich erzählen sie von Sachen, die ihnen bei mir in der Sprechstunde einfallen, über diese 10 Jahre nicht mehr nachgedacht haben. Weil einfach der Fokus drauf liegt, diese Altlasten so freizugeben, dass die dann an die Oberfläche schwimmen dürfen. Und dann dürfen wir sie sehen. Und dann gehen wir noch ein bisschen zurück und sagen, wo kommt Ihnen das bekannt vor? Hatten Sie sowas Ähnliches schon früher mal erlebt? Und dann sagen sie, ja, das war schon mal so in der Schule oder im Kindergarten oder solche Sachen, also sehr früh erleben sie, kommen da oft. Und dann findet man so eine Art roten Faden, der sich da durchzieht. Und man sagt, okay, kann das einfach sein, dass sich dieses Thema immer wieder in unterschiedlicher Form gezeigt hat, aber dass es ein grundsätzliches Thema ist. Und dann sind wir uns sehr schnell beim Ergebnis und stellen dann fest, ja, das kann auf jeden Fall so sein. Und dann kommen die Patienten auch relativ schnell selber drauf, vielleicht ein bisschen mit meiner Fragetechnik als Hilfe, was das denn bedeutet oder warum es möglich war, dass das Thema sich so lange hält oder warum sich das Thema so lange gewährt hat, erkannt und aufgelöst zu werden. Und das sind so die Schaltpunkte, an denen sich entscheidet, ob sich jemand für eine Selbstheilung schon stark genug fühlt oder nicht. Ob jemand eher resignativ geworden ist oder ob er sagt, okay, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, kann ich mein ganzes Leben so umstellen, so, ja, ich will nicht sagen radikal, aber schon umstellen, dass da ein glückliches Leben rauskommt und nicht ein gealterter Patient. Und das ist das, was ich meinen Patienten auch so ein bisschen verkaufe, dass sie nicht die Gesundheit als Ziel haben. Gesundheit ist so relativ, sondern dass es sich lohnt, glücklich zu werden, glücklich zu sein, glücklich zu werden und zu bleiben und die Gesundheit so als Nebenprodukt einfach mitzunehmen. Also, wie es so schön heißt, the big picture. Ja, dass ich einfach das Größere schon sehe, mich auf den Weg dahin mache und unterwegs gesund werde. Das heißt, ich habe dann meine Krankheit überwunden oder zumindest in einem Bereich so reduzieren können, dass er mich nicht mehr in meiner Lebensqualität groß beeinflusst. Und ich habe mein Leben nicht auf die Krankheit orientiert, sondern auf glückliches Leben. Und dann kann es halt sein, dass man mal ein Symptom hat oder nicht. Und dann ist das auch wieder gut. Und dann geht es mit dem glücklichen Leben wieder weiter. Und das erlebe ich halt immer wieder, dass diese Mutation möglich ist. Selbstheilung ist auch immer was sehr Persönliches. Es gibt nicht wirklich zwei gleiche Selbstheilungswege, weil einfach die Leben, die dahinter stecken, die Biografien so unterschiedlich sind, die Prägungen so sehr unterschiedlich sind. Also es sind immer sehr individuelle Programme, die wir da ausarbeiten. Man kann natürlich Häufungen sehen, klar, aber man kann nicht zwei Wege gleich zweimal verkaufen. Also es ist wirklich so, dass jeder Weg einzeln erarbeitet werden muss, vom Startpunkt, den man vielleicht noch nicht ganz genau kennt, aber vom Punkt, wo wir jetzt sind, bis zum Ziel. Und das kann man projizieren. Das Wichtigste bei dieser Projektion ist, dass man sich mit dem Ziel auseinandersetzt. Und das Ziel heißt nicht, dann geht es mir wieder wie früher, so lala, dann bin ich zufrieden und damit kann ich leben und was manche Leute so mit ihren Schmerzen da so machen und sagen, ja gut, ach, wenn das mal weg wäre, wenn ich mal wieder durchschlafen könnte. Also so relativ einfache Zielsetzungen. Darum geht es nicht. Ja, es geht schon darum, dass ich wirklich mir vorstellen kann, glücklich zu werden. Das können so wenige. Es ist erstaunlich, wie wenig Leute Vorstellungen vom eigenen Glück haben. Das ist immer wieder ganz erstaunlich. Und das sind alles so wie soll ich sagen, die Besprechungsthemen der ersten Sitzung. Also da ist noch überhaupt keine Therapie dabei und nichts. Da geht es nur darum, warum bin ich krank? Warum bin ich krank? Also wieso habe ich mir persönlich diese Krankheit ausgesucht? Wieso habe ich die eingeladen? Ich sage, nimm mich, wenn du keinen anderen findest, nimm mich doch. Und die Krankheiten sind dann so wie soll ich sagen, sind dann so frech und kommen auch. Und das ist ja das Entscheidende. Also ich muss mich wirklich in meiner Krankheit wiederfinden, muss nachsagen, warum kommt diese Krankheit zu mir? Warum habe ich beschlossen, und das klingt oft wirklich so, oder ist oft so schlimm, wie es klingt, warum habe ich jetzt beschlossen, mein normales, glückliches Leben aufzugeben und mich zu einem Patienten zu machen? Welchen Vorteil hat die Rolle Patient? Das kann man umgehen, auch zum Beispiel mit Gewichtsproblemen. Welchen Vorteil hat es, wenn ich mir eine gewisse Schutzschicht angelegt habe oder wenn ich zu einer gewichtigen Person geworden bin oder ähnliches? Also die Krankheiten haben öfter mal einen tieferen Sinn, den man hinterfragen kann. Und wenn man den Sinn dieser Krankheit erkennt, dann habe ich auch die Chance, diesen Sinn zu entfernen oder so zu hinterfragen, dass er sich quasi selber auflöst, dass man sagt, Moment, dieser Sinn, das mag damals so gewesen sein, also das kann durchaus sein, dass es zum Zeitpunkt des Entstehens eine Lösung war, um es mal so zu sehen, dass aber das auf die Dauer obsolet ist, dass es einfach nicht mehr stimmt. Und ich sage immer, wenn es um ein Ereignis geht, das uns trifft, das uns erschreckt, dann tun wir so, als würden wir einatmen und stecken bleiben. So. Und in dieser Schrecksekunde erstarren, wie so eine Art Schnappschuss machen. Und diesen Schnappschuss, den bauen wir zu einem Hologramm um und tragen den das ganze Leben wie so eine Art Monstranz vor uns her. Und vergleichen das ganze Leben mit dieser Schrecksekunde. Und das Erste, was meine Patienten dann eben lernen, ist dieses Ausatmen aus der Schrecksekunde, mal wieder rauskommen. Und das ist schon mal sehr erleichternd. Deshalb spielen übrigens auch Atemtechniken in meinen Therapien auch eine große Rolle, weil man sich tatsächlich erstmal in die Präsenz atmen kann, dass man wirklich da ist, sich auch spürt und dass man sich die Atemtechniken als Erste-Hilfe-Maßnahmen aneignen kann. Man kann sich mit Atemtechniken in Sekundenschnelle, möchte ich mal sagen, also ganz wirklich halbe Minute oder so, aus bestimmten Situationen rausholen, wenn man das gelernt hat. Sehr zuverlässig. Ich brauche kein Gerät, ich brauche nichts, ich brauche nur mich und die Absicht, mich da rauszuholen. Und eine dieser Möglichkeiten ist halt, dass man sich aus diesem Hologramm rausholt, dass man das Hologramm zerstört, es darf wirklich zerplatzen, da muss nichts übrig bleiben. Diese Hologramme haben aber irgendwie die Eigenschaft, dass die sich kopieren. Also, dass da so ein paar Backups von diesen Hologrammen da durchs Leben gezogen sind und an entscheidenden Stellen des Lebens halt so entsprechende altersbedingt etwas veränderte Hologramme dieser Art stehen. Und diese energetischen Hologramme darf man alle zerlegen. Und es gibt eine schöne Eigenschaft dieser Hologramme, wenn ich das Urhologramm erwische, also das im Leben erstmals entstandene Hologramm und das zerlege, dann haben die nachfolgenden Hologramme keine Kraft mehr und zerlegen sich selber. Das geht nicht immer, also ich komme nicht immer ins, was weiß ich, vierte, fünfte Lebensjahr oder noch früher rein. Zweites, drittes wird ohnehin schon ein bisschen schwieriger. Aber wir kriegen eines der ältesten Hologramme meistens gepackt. Und dann löst sich dieser Schreckmoment aus und dann wundert man sich, dass man so lange in so einer Starre verbleiben konnte. Und jetzt schaue ich mir in den Chat. Tinnitus, ja, Tinnitus hat noch eine Besonderheit. Es gibt viele Leute, die haben 20 Jahre Tinnitus, ganz klar. Tinnitus hat heutzutage leider auch ein bisschen was mit 5G zu tun. Also je mehr elektromagnetische Sachen da sind, desto leichter kriegt man Tinnitus. Oder das pfeift, ansonsten pfeift halt da oben die Elektromagnetik. Das hat sich ein bisschen verändert, das muss man trennen. Aber Tinnitus, um das mal aufzugreifen, was so schön im Chat steht, Tinnitus hat sehr viel mit Selbstwert zu tun. Man findet bei den meisten Tinnitus-Patienten den Zeitpunkt, wo das entstanden ist, und kann dann durch gezieltes Nachfragen herausfinden, wo war denn gerade der Selbstwertkonflikt? Wo sind die erniedrigt worden? Wo sind die abgewertet worden? Was hat die gerade aus ihrem Selbstwert rausgeschossen? Lohnt sich immer, das nachzufragen, wird natürlich nicht immer zu 100% so erfüllt sein. Dafür sind die Tinnitus-Arten auch ein bisschen zu unterschiedlich. Gibt Tinnitus-Arten, da so 15, 17% sagt man, kommen aus dem Kiefergelenk und so verschiedene Sachen. Der Tinnitus entsteht auch nicht im Ohr. Die meisten Tinnitus-Arten sind gar nicht im Ohr, sondern sind irgendwo im Kopf. Das hört sich halt für uns nur so an, als wären sie im Ohr. Es ist ein bisschen komplex, aber bei Tinnitus, wer Tinnitus hat, darf man nachschauen, seit wann und ob da nicht vielleicht sogar ein Selbstwertthema dahinter steckt. Und das klopfen wir ab. Also wir schauen bei den, um es mal wieder mit dem Hologramm da zusammenzuschließen, wir schauen nach, wo sind denn die Ursachen? Was habe ich mir damals an Erfahrung aus dieser Situation herausgeholt? Und warum habe ich diese Erfahrung, ohne sie wieder zu hinterfragen, so lange zu meiner Realität erkoren? Warum habe ich das geglaubt, dass das Leben so ist? Und wenn ich das aufgeben kann, wenn ich diese Illusion aufgeben kann, dass die Erfahrung immer so sein muss, dann habe ich wirklich eine sehr, sehr große Chance, nicht meiner Vergangenheit weiterzufolgen, sondern eine Zukunft zu haben, die nicht von der Vergangenheit vorprojiziert wird.
Und Volker, jemand schreibt, gehören auch Bandscheibenvorfälle dazu?
Ja, Bandscheibenvorfälle, da gibt es eine ganz einfache, also das, ich mache das jetzt mal ein bisschen klischeehaft, ne? Das hängt wieder immer wieder sehr vom Einzelfall ab. Also jetzt nicht denken, dass das hier irgendwelche Behandlungen da ersetzt, was wir hier machen. Ich mache auch keine persönliche ärztliche Beratung hier, aber ich gebe mal so ein bisschen aus meinem Nähkästchen preis, der immerhin schon ein paar tausend Patienten umfasst und 30 Jahre praktische Tätigkeit. Bandscheibenvorfälle, da ist immer für mich die erste Frage, was hat diesen Menschen das Kreuz gebrochen? Die deutsche Sprache ist richtig gut bei sowas. Also wir können da sehr viel aus dem rausholen, was wir schon haben. Also steifer Nacken, ja, und sowas. Halsstarrig. Wir haben so wunderschöne malerische Begriffe, die müssen wir da ansetzen. Und beim Bandscheibenvorfall gucken wir nach, was hat diesem Menschen das Kreuz gebrochen? Was für einen Rucksack trägt dieser Mensch? Warum ist er so schwer? Und ist das, was da drin ist, alles sein eigenes ist? Ist das nicht vielleicht so der eine oder andere Brikett oder was immer da drin ist, von einem ganz anderen Menschen? Und viele tragen schwere Gewichte von anderen im eigenen Rucksack. Und da ist es schon eher normal, dass so ein Kreuz halt auch mal nur kaputt geht, weil es einfach für diese Belastung nicht gemacht ist. Wenn man eine 40 Tonnen Brücke hat, also eine Brücke, wo man mit 40 Tonnen drüber fahren kann, und ständig 80 Tonner da drüber fahren, geht irgendwann kaputt. So ist es mit dem Kreuz auch. Also das ist auf unsere Belastung zugeschnitten. Und wenn ich da ständig doppelt so viel drauf habe, geht es halt irgendwann kaputt. Sehr klischeehaft, aber wir schauen immer nach. Und das ist auch eines der Beispiele, was ich fast immer in meinen Vorträgen habe. Wenn Menschen mit Ischias-Schmerzen kommen, dann haben sie halt ein Symptom, gehen damit zum Arzt, dann findet er Bandscheibenvorwölbungen, Vorfälle unterschiedlicher Ausprägung. Und dann ist es für die Orthopädie meistens okay, und dann wird es halt behandelt und fertig. Und bei mir geht dort quasi die Suche erst los. Und wir schauen halt nach, was ist die Ursache vom Bandscheibenvorfall? Wann hat das begonnen? Wann waren die ersten Rückenschmerzen? Bei welchen Gelegenheiten waren vielleicht schon Rückenschmerzen da, ohne Bandscheibenvorfall, ohne Ischias? Und man sagt, naja, es gab schon mal Zeiten während des Studiums oder während der Ausbildung, wo ich morgens schwer aus dem Bett gekommen bin. Ich habe halt gedacht, ich habe mich überarbeitet oder sowas oder beim Sport verletzt. Aber die Häufigkeit war eigentlich nicht immer alles mit Sport erklärbar oder mit Überlastung. Also wenn man dann nachfragt, kommen solche Ideen dann sehr schnell. Gut, dann fragt man nach, was war denn damals los? Und erkennt dann Muster, die sich jetzt auch wiederholen. Also wir neigen schon dazu, mit ähnlichen Antworten zu kommen auf vergleichbare Situationen. Die schauen nur so unterschiedlich aus, weil möglicherweise lange Zeit dazwischen liegt. Aber wenn man es ein bisschen zeitlich komprimiert, dann erkennt man die Ähnlichkeiten. Man sagt, okay, damals grünes Gummibärchen, dann blaues Gummibärchen, heute rotes Gummibärchen. Ich muss schauen, dass ich die Gummibärchen loswerde, damit mir nicht noch ein anderes, ein lilafarbenes dann dazukommt und ich noch kranker werde. Also wir, die chronischen Krankheiten haben nun mal auch eine geschichtliche Beziehung zu uns selber, mit unserer Persönlichkeit. Nicht jeder kann aufgrund seiner Persönlichkeit alle Krankheiten entwickeln. Also manche Leute kriegen halt keinen Krebs, manche Leute kriegen halt kein Asthma oder keine Allergien, weil die anders drauf sind. Das kann man sich auch mal ein bisschen anschauen. Manche Leute sind schmerztoleranter als andere. Manche sind auch ein bisschen beratungsresistenter als andere. Die brauchen halt dann schon mal so zwei, dreimal eine auf die 12, bis sie merken, da ist was falsch. Ja, und ich schaue ab und zu mal so ein bisschen in den Chat, also wenn ihr den Fokus schon mal ein bisschen hier und versuche was zu finden, was gerade zu dem passt, was ich da sage. Der Kiefer, ne, es kam gerade hier das Knirschen. Das Knirschen hat auch damit zu tun. Zähne pressen, das ist ja nicht immer nur Knirschen. Das Pressen reicht ja auch schon. Und Pressen führt dann immer zu Nackenschmerzen, zu Kreuzschmerzen und zu allem möglichen Gleichgewichtsstörungen, was da alles der Schwindel, was da alles damit verbunden sein kann. Zähne pressen und knirschen hat ähnlich wie der Bandscheibenvorfall damit zu tun, dass ich mit dem, was mir das Leben bietet, nicht ordnungsgemäß in meinem Sinne umgehe. Dass ich mir Belastungen zumute, die ich gar nicht brauche. Und wenn jemand gelernt hat zu erdulden, gut, dann hält halt länger durch und wundert sich nicht, dass irgendwas wehtut, und ist froh, wenn es mal weniger wehtut. Aber ich versuche meine Patienten immer dahin zu führen, dass man sagt, das Leben muss nicht wehtun. Also Schmerz muss nicht sein, chronische Schmerz schon gleich gar nicht. Akuter Schmerz hat ja Sinn, weil da muss ich halt weggehen. Aber ein chronischer Schmerz hat keinen Sinn mehr, keinen lebensrettenden Sinn mehr. Da ist halt irgendwas schiefgelaufen. Ich zu
Volker?
dir kommen, ja.
Sorry, warst du schon fertig? Ansonsten gab es noch zum Tinnitus eine Nachricht im Chat.
Noch ein, ich habe nur einen gelesen.
Sie schreibt, ich habe die Erfahrung, dass bei Tinnitus etwas gehört wurde, das einen Konflikt gab, oder man hätte gern etwas gehört, das man nicht gehört hat, oder man gern etwas gehört hätte, das man nicht gehört hat. Ja.
Ja, das gibt es auch. Also wenn man Tinnitus und solche Sachen auflöst, im Sinne von der Traumatherapie, dann muss man nachschauen, was ist damals passiert. Das, was ich sagte, das hat mit Selbstwert zu tun. Das sind auch die Fragen, warum bin ich nicht beschützt worden? Warum hat mir niemand geholfen? Warum habe ich nichts gehört? Warum hat mich niemand getröstet zum Beispiel? Aber in der Regel ist da ein Selbstwertthema damit verbunden. Es ist auch ein Unterschied, ob jemand ein Trauma erlebt, das er über die Ohren aufnimmt, also hört, oder ob er es sieht und körperlich erlebt. Das sind zwei unterschiedliche Abspeicherungsformen für Traumata. Die werden unterschiedlich gelöst. Da gibt es übrigens ganz, ganz tolle Methode dafür, die heißt Trauma Buster Techniques, TBT. Trauma Buster ist gar nicht so alt, vielleicht weiß nicht, 5, 6 Jahre vielleicht alt oder 7. TBT kann ich nur empfehlen. Und da unterscheidet man wirklich ganz knallhart aufgenommene Traumata über die Ohren, über die Augen oder kinästhetisch. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Tinnitus zu interpretieren. Wenn jemand das Kühlfach, so einen großen Kühlschrank hat und die Tür auflässt, dann fängt das Teil irgendwann an zu piepsen. Also mein Schrank, wo ich Medikamente kühlen muss, wenn der, weiß nicht, ich glaube 30 Sekunden, 40 Sekunden aufsteht, fängt der an zu piepsen. Das kann auch ein Tinnitus sein. Der Tinnitus kann ein Hinweis sein, dass irgendwo eine Tür auf ist. Und die Schulmedizin behandelt halt den Tinnitus, sprich die Glocke, und wir schauen nach, welche Tür ist auf. Wir versuchen immer die Ursachen zu finden. Und das geht bei Tinnitus recht gut. Das heißt nicht, dass wir mit 100% Tinnitus Heilung auch zu tun haben. Ich denke, dass Tinnitus bei mir vielleicht so um 70% Heilung hat. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber liegt halt daran, dass wir nachschauen, warum ist das überhaupt entstanden. Und es ist eben oft nicht das Gehör, sondern es ist das, wie ich im Leben stehe. Das ist die gesamte Lebenserfahrung, die ich da drin habe. Und den Tinnitus als Warnsignal zu interpretieren, ist gut, mit Sicherheit. Aber es ist immer nicht immer nur das Gehör, was da betroffen ist. Weil eben auch die Ohren oft gar nicht betroffen sind.
Volker, ich würde es so machen, wir haben jetzt ganz viele Nachrichten im Chat. Ich würde die einfach von oben nach unten durchlesen, vorlesen als Frage. Wollen wir das so machen?
Wenn wir machen, ich sehe das auch, sich füllen, dann können wir aktuell, ich denke, dass die Probleme dann auch mehr als nur den Fragesteller betreffen, dann können wir das gerne so tun. Vielleicht kriegen wir noch einen schönen roten Faden dadurch.
Gut, wir versuchen mal, genau jetzt vielleicht an alle, die auch die Frage gestellt haben, das Thema ein bisschen übergeordnet zu behandeln. Ins Individuelle reingehen ist immer schwierig, weil dann, genau, schaffen wir viele Fragen nicht. Okay. Wie sieht es denn aus beim Brustkrebs rechts?
Aha, da muss man wieder aufpassen. Das ist schon wieder eine Kategorisierung, wo ich sage, Vorsicht. Also der Seitenbezug, der kann eine Rolle spielen. Es gibt da dann auch so die Möglichkeit zu schauen, Rechtshänder, Linkshänder. Das heißt aber immer noch nichts. Muss ich nachschauen, rechtsdominant oder linksdominant. Die Händigkeit heißt nicht unbedingt auch die Dominanz. Wenn ich in diese Fragestellung eingehe, muss ich die Dominanz mir anschauen. Dann muss ich anschauen, in welcher Situation lebt diese Frau. Was ist da Hintergrund? Und warne vor Kategorisierung, vor schneller Kategorisierung. Was weiß ich, Duktus oder duktaler Krebs rechts heißt immer das und Drüsenkrebs links heißt immer das. Aufpassen, ich warne vor solchen Sachen. Das kann daneben gehen. Also es geht nicht darum, dass man ein System dem Patienten aufstülpt, sondern dass man nachschaut, was der wirklich hat. Die Fragestellungen sollen sehr patientenbezogen sein. Also keine voreiligen Schlüsse, nur weil ein Krebs rechts auftaucht.
Gut, jemand fragt, wie sieht es bei Hashimoto aus?
Ja, Hashimoto nimmt zu. Also ich habe 1973 bis 79 studiert. Ne? Wenn er ein bisschen nachrechnet, kommt er auf 50 Jahre. 50 Jahre Abitur. Damals gab es so gut wie keinen Hashimoto-Patienten. Da musste man in die Uniklinik gehen, um überhaupt mal einen Hashimoto-Patienten zu sehen. Heute reicht es, wenn man zum Bäcker geht und hat wahrscheinlich zwei neben sich stehen. Das ist einfach unendlich viel geworden. Und da sind so viele Krankheitsursachen mit dabei, einschließlich der Kind von Kindesbeinen an betriebenen Impferei und was alles bei Hashimoto reinkommt. Also das ist ja eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper die eigene Schilddrüse feindlich, wie soll ich sagen, als Feind sieht und dann langsam aber sicher abbaut. Kann man sich fragen, warum macht sich dieser Mensch aus dem Staub, also warum baut er Substanz ab, größere Mengen. Es ist ja auch kein Krebs oder sowas, das ist eine Autoimmunerkrankung, die sich zellulär auswirkt, hat viel mit Antikörpern zu tun. Und die meisten Hashimoto-Erkrankungen haben mit einer Schilddrüsenüberfunktion begonnen. Und es ist dann sozusagen eine ausgebrannte Überfunktion, die in der Unterfunktion abrutscht und dann bleibt die Autoimmunerkrankung übrig. Ganz, ganz häufig, ich würde nicht 100% sagen, aber es ist ganz, ganz häufig. Und auch hier beim Hashimoto muss ich nachschauen, wie ist der Lebensverlauf gewesen? Welches Lebenskonzept hat dieser Mensch gehabt, eingebüßt, verloren, wie auch immer? Und warum verlangt dieser Mensch jetzt einfach zu wenig vom Leben? Das ist eine ganz knallharte Frage bei Hashimoto. Warum verlange ich zu wenig von meinem Leben? Was hat mich so nicht so eingeholt, klein gemacht? Warum habe ich mich klein machen lassen? Auch Selbstwertthema, sehr häufig bei Hashimoto.
Dann haben wir die Frage, ist ADHS eine Krankheit? Wie kann man damit umgehen?
ADHS ist erstmal eine Diagnose, eine Beschreibung eines Symptoms. ADHS, das heißt der Syndrom hinten dran. Das heißt, es sind schon mal mehrere Symptome damit verbunden, sonst wird es nicht, wird es kein Syndrom. Und es dient eigentlich so ein bisschen eher der Kategorisierung, damit ich was habe, womit ich dem Patienten ein Label aufdrücken kann. Und dann kann ich auch Medikamente auswählen und begründet verordnen. Wird ja gerne gemacht, damit die betroffenen Kinder ruhig sind in der Schule, dann kriegen sie halt ihre Ritalin oder vergleichbare Substanzen, damit sie ruhig sind. ADHS hat Hintergründe, die sehr individuell sind, muss man beim Kind nachschauen. Eine der häufigsten sind gleichzeitig bestehende Allergien, die muss ich auf jeden Fall mit ausschließen. Ich darf so eine Zuckersucht mal mit betrachten bei den Kindern, nachschauen, warum die zum Beispiel gerne so Zucker mögen. Das hat nicht, da ist ADHS nicht der Grund dafür, sondern Nebenschauplatz. Und ich muss nachstellen, in welchem Umfeld wachsen die auf? Sind die groß geworden? Was ist von diesen Kindern erwartet worden? Sind die in ihren Stärken gefördert worden? Sind die negiert worden? Sind die unterdrückt worden? Vernachlässigt worden? Was auch immer. Muss ich nachschauen. Was wir sehr häufig finden, jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Feinstofflichkeit, dass ADHS-Kinder die Gewalterfahrung der Großeltern mit austragen. Das heißt, das ist ein epigenetisch überlagertes Feld über zwei Generationen quasi hinweg und hat damit zu tun, dass bei der vorletzten Generation bestimmte Sachen nicht aufgelöst worden sind. Finden wir immer wieder, nicht nur im Sinne von der traumatischen Weitervermittlung, sondern wenn ganze Generationen Hungersnöte überstanden haben, hat man sehr viele Essstörungen in der nächsten oder übernächsten Generation. Also auch da scheint sich die Epigenetik so ein bisschen durchzusetzen. Das weiß man aber erst seit, ja, wie lange ist Epigenetik? Wie 10 Jahre, wenn es hochkommt, ne? Das ist 10, 15 Jahre maximal, dass man sich mit diesen Sachen wirklich wissenschaftlich beschäftigt. In der traditionellen Medizin wusste man das schon früher, aber Schulmedizin hat aufgeschlossen. Und hat Epigenetik sozusagen in zwei Bereichen integriert, einmal im Bereich der Molekularbiologie, also in der Genetik, und einmal im Bereich der Psychologie. Also das ist jetzt anerkannt, Epigenetik. Und da weiß man eben mittlerweile viel, auch das ist bei einer Anamneseerhebung ganz wichtig, dass man nachschaut, ist da was drin? Sind die Altvorderen vielleicht in meiner Erkrankung mitvertreten? Ganz häufig. Und deswegen beim ADHS auch sowas nachschauen. Ich halte ADHS grundsätzlich für heilbar, wenn der Patient heilbar ist, weil wir nicht den, die Krankheiten heilen, sondern den Patienten helfen, sich selber zu heilen.
Und Volker, jetzt gibt es zwei Sachen, die sind ein bisschen individueller. Vielleicht können wir ganz kurz darauf eingehen. Also jemand schreibt, es gab einen vorderen schmerzenden rechten Zeigefinger im Zeigefingergelenk. Dann war der Finger fast doppelt so dick, rot geschwollen. Rheuma Arthritis wurde ausgeschlossen, aber durch Homöopathie verschwanden die Symptome und seit kurzem fühlt es sich wieder enger an und jetzt gibt es nun die Angst, dass wieder alles von vorn beginnt. Vielleicht, ja.
Das ist natürlich, das ist schwierig, wenn da so sehr lokale Sachen da sind. Das kann mal eine Gefäßstörung sein, das kann tatsächlich mal eine Irritation sein. Sowas gibt es auch mal nach einem Stich. Also ganz banale Sachen, die man wirklich so erklären kann, wenn das so einfach nur so ein Zeigefinger oder ein Daumen, der dicker wird. Das kann auch mal sein, dass man einen Konflikt ausgetragen hat von einem, den man gar nicht kennt, also irgendein Vorfahre, der mal verletzt worden ist und der ein ähnliches Thema ausgetragen hat, unter Umständen mit Verlust eines solchen Fingers. Wenn man das zum Beispiel bei Beinen hat, wo plötzlich mal ein rotes Bein auftaucht und das kein Erysipel ist, was der Hautarzt dann benennen könnte, gibt es häufig geistige oder feinstoffliche Rückführung auf traumatische Erlebnisse von Menschen, denen im Krieg oder bei einem Unfall so ein Bein abhanden gekommen ist. Und dann muss man nachschauen, verbindet mich mit dieser Person. Also das wäre bei so einem Finger mal eine Möglichkeit. Es gibt aber auch Erkrankungen, die über das vegetative Nervensystem gesteuert werden und sowas auslösen können. Es gibt auch diese weißen Finger, diese Leichenfinger und so, Renault-Syndrom. Das hat mit dem autonomen Nervensystem zu tun, obwohl es vielleicht nur ein oder zwei Finger betrifft. Aber da müsste ich wirklich den Patienten sehen, da will ich mich gar nicht so tief einlassen. Aber durchaus mal nachdenken, ob da historisch bekannt irgendwas ist, wo es einen Menschen vielleicht einen Finger gekostet hat oder gequetscht oder was auch immer.
Gut, wir gehen nochmal zur Histaminintoleranz. Und hier ist die Frage, wie schaut es aus mit Histaminintoleranz mit gleichzeitigem PCO-Syndrom?
Ja, da hat sich einer zweimal hier geschehen, auch nicht schlecht. Diese polyzystischen Ovarien, das ist eine ganz spezielle Form der Erkrankung, da muss man auch ein bisschen Richtung Diabetes nachschauen. Das ist ein recht komplexes Thema. Man muss dann nachschauen, inwiefern ist denn hier so die Weiblichkeit betroffen. Das ist ein sehr, also PCO ist ein sehr tiefgründiges, machen wir übrigens sehr häufig auch mit Hashimoto in Verbindung. Das sind Menschen, die sich in Teilen oder ganz nicht komplett oder eher ablehnen als annehmen. Da darf man etwas tiefer gehen. Histamin mit PCO bedingt sich nicht unbedingt. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, das zu verbinden innerhalb des Patienten, weil die Histaminunverträglichkeit ja auch ein permanenter Konflikt mit der Außenwelt darstellt. Und ob das jetzt eine Salicylatunverträglichkeit ist oder Histamin, ist dann auch ziemlich egal. Aber das ist ein permanenter Konflikt mit der Umgebung. Und da muss ich nachschauen, was macht meine Umgebung so feindlich für mich? Wann bin ich mit denen ständig im Clinch? Warum gehen meine Abwehrsysteme so unendlich schnell hoch? Wieso raste ich da so aus? Da gibt es ein paar zelluläre Erkrankungen, die sowas erklären könnten. Aber ich bin bei einer Histaminintoleranz und bei den Sachen nicht so sehr der Freund der zellulären Erklärung, weil ich glaube, dass die Zellen einfach nur die Bühnen sind. Und wenn ich histaminintolerant bin, dann habe ich natürlich Zellen, die sowas herstellen, ganz klar. Das wird ja nicht erfunden im Körper einfach so. Aber ich muss nachschauen, warum tun die das? Also warum ist meine Abwehr so durcheinander? Warum rastet die so schnell aus? Und mit PCO, da würde ich mal, ohne die Patientin zu kennen, da würde ich mal in das Thema Weiblichkeit und vielleicht Unterdrückung oder auch Missbrauchsthemen oder sowas mal nachschauen. Das sieht mir sehr nach sowas aus.
Gut, dann die Frage, ich muss mal gucken, ob ich sie richtig hinbekomme. Ich finde die Ursache für meine Doppelbilder, die ich seit 20 Jahren habe, beginnend mit Tagen in erst längeren, also es hat mit Tagen begonnen, dann längeren Abständen bis zu Wochen und Monate, nun schon ständig seit mehr als einem Jahr Ursache ein schielendes Auge.
Das kann schon sein. Also, wir haben das immer wieder, dass eine Augenmuskelstörung dazu führt, dass die Augenachsen nicht mehr parallel laufen, sondern wenn ein Muskel nicht bedient wird, dann kann der den Augapfel entsprechend auch nicht mehr steuern und dann kann so ein Schielen auch mal später entwickelt werden. Wenn der Rechner im Kopf nicht umschaltet und sich an diese Fehlstellung der Achsen gewöhnt, dann wird er Doppelbilder projizieren, weil er glaubt, die beiden Augen schauen geradeaus. Also er merkt nicht, dass die beiden Augen nicht geradeaus sind. Das heißt, der Rechner kriegt unterschiedliche Bilder und versucht, die übereinander zu legen, was zu Schwindel und Doppelbildern führen kann. Da müsste man schauen, ob man nicht vielleicht, also müsste man nachschauen, warum dieses Schielen entstanden ist, ob das eine Nervenstörung ist oder eine Muskelstörung. Beides kann sein. Und je nachdem, was rauskommt, kann unter Umständen auch eine Schiel-OP helfen, indem man operativ die beiden Achsen wieder gleichstellt.
Gut, dann ist die Frage nach der Ursache einer Makula Pucca links.
Makuladegeneration. Ja, da geht es auch wieder um die Farbe. Makuladegeneration, großes Thema, sehr klischeehaft, aber ein sehr häufig anzutreffendes Klischee, so mit wahrscheinlich ein paar 90%. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und das sagt das Unterbewusstsein, kriegen wir hin. Und nachdem die Makuladegeneration und die Erkrankungen um die Makula das den Punkt des schärfsten Sehens ja betreffen, geht es wirklich darum, was ist mir so präsentiert, dass ich es nicht mehr aushalte. Also ich habe zahlreiche Patienten mit Makuladegeneration behandelt und ich habe so zwei, drei Beispiele, das betrifft ja häufig ältere Menschen. Und ganz häufig, was mir also aufgefallen ist, das sind Großeltern, die sich Sorgen um die Enkel machen, nicht so sehr um die Kinder, sondern um die Enkel. Und sehen, wie die Enkel aus Sicht der Großeltern natürlich, auf die schiefe Bahn geraten oder dass aus denen nichts wird und dass sich um die keiner kümmert und dass die nicht eingreifen können. Die eigene Hilflosigkeit ist da vielleicht auch mit dabei. Und sehen, kann man es nicht anschauen, wie dieses Enkelkind da den Bach runtergeht auf gut Deutsch. Und dann macht das Unterbewusstsein halt einfach dicht. Das kannst durch eine Makuladegeneration machen, ginge auch mit einem grauen Star. Da ist dann das Unterbewusstsein sehr kreativ. Also da würde ich mal nachschauen, was es im Leben gibt, wovor ich gerade Angst habe, wo ich vielleicht meine Ohnmacht sehe, weil ich nicht handeln kann, oder was mich sehr traurig macht und ich fühle mich hilflos oder ohnmächtig, oder ob eine unterschwellige Angst vor der Zukunft da ist, solche Sachen würde ich danach abprüfen.
Okay, dann gibt es die Frage, eventuelle Ursache von Phagophobie, also Schluckstörung.
Oh, das ist komplex. Schlucken ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Da sind mehrere Nerven betroffen, sind mehrere Etagen, mehrere Muskeln betroffen. Also Schlucken ist gar nicht so einfach. Man merkt es dann, wenn Menschen Schlaganfälle oder sowas haben und die Neurologie dazu ausfällt, quasi, die neurologische Störung. Was das alles bedeutet, die einen können dann noch gut Brei schlucken, aber nicht mehr trinken, also ganz unterschiedlich. Und Phagophobie, das ist also eher eine angsthaft oder angstunterlegte Schluckstörung. Da müsste man nachschauen, ob das in der gleichen, also im eigenen Leben oder in irgendeinem Vorleben vielleicht so ein angepasster Mensch war, der schon gerne mal Kröten geschluckt hat, also im Sinne von, der alles hingenommen hat und jetzt einfach nicht mehr bereit ist, bestimmte Sachen zu schlucken. Das wäre so eine übergeordnete Ebene. Aber auf jeden Fall ausschließen, ob das eine Hirnnervenstörung ist. Das ist auch gar nicht so selten, ob da Unfälle da waren, Schläge auf den Kopf, Stürze, so ganz einfache Sachen. Ganz häufig.
Gut, dann noch die Frage, wofür stehen Innenohrprobleme? Ich weiß nicht, ob das schon bei Tinnitus kurz mit erwähnt hattest, Volker, aber
Ja,
vielleicht.
Tinnitus hat schon mal auch mit dem Ohr zu tun. Also es ist ein Ohrgeräusch, das heißt, wir verbinden es allein vom Begriff her mit dem Ohr. Aber die Neurologen und die HNO-Leute streiten sich darüber, wem die Tinnitus-Patienten gehören, weil die einen sagen, ich brauche ein Ohr für den Tinnitus und andere sagen, brauche ich nichts, reicht's Hirn. Das ist ähnlich wie beim Traum, wo ich die Augen geschlossen habe und 3D-Bilder mit Musik dann genießen kann. Und die Augen sind zu, die Ohren sind zu, das ist alles gemacht. Und Tinnitus eben auch. Es gibt Menschen, die hören den Tinnitus im Kopf. Es gibt Menschen, die hören dann den Tinnitus in einem Ohr. Es gibt Menschen, die hören den Tinnitus außerhalb von dem Ohr. Also ganz große Bandbreite, was es da gibt. Deswegen
Okay,
ist
warte kurz,
Tinnitus.
Volker, aber die Frage war, wofür stehen Innenohrprobleme?
Innenohrprobleme, da muss ich nach, ja, Innenohr, auch von der Definition her, das hat wieder was mit Gleichgewicht zu tun oder mit der Übertragung dessen, was ich höre, auf mein Empfinden. Bin ich bereit, das umzusetzen, was ich höre. Und wenn es mit Schwindel einhergeht, was ja häufig bei Innenohrstörungen da ist, dann muss ich nachschauen, was raubt mir zum Beispiel den Standpunkt, was gefährdet meinen Standpunkt, was zieht mir sozusagen den Halt unter den Füßen weg. Also Innenohrstörung heißt oft Gleichgewichtsstörung. Wenn es eine Hörstörung ist, ist ein bisschen was anderes. Da geht es um die Aufnahme der Information und das Umsetzen. Also nicht einfach das Hören im Sinne von, ich habe ein Geräusch da, sondern dieses Geräusch hat eine Bedeutung. Und die wird abgelehnt. Oft.
Gut, dann schreibt jemand Dystonien. Nur dieses Wort. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, Volker, sonst müsste die Frage
Dystonie
nochmal.
ist eine relativ alte Diagnose, die immer noch verwendet wird. Es gibt vegetative Dystonien zum Beispiel. Das sind einfach Imbalancen. Gleichgewicht, das Gleichgewicht ist durcheinander. Dysregulation könnte man das auch übersetzen. Da stimmt das Gleichgewicht nicht. Und die vegetative Dystonie ist eine der früher ganz häufig verwendeten Diagnosen. Wenn einer vegetativ so ein bisschen durcheinander ist, nennt man es auch gerne vegetative Dystonie. Einfach eine
Okay.
Beschreibung von Ungleichgewicht.
Dann die Frage, wofür steht ein essentieller Kopftremor?
Das gibt unterschiedliche Ursachen. Also Zittern, in welcher Form auch immer, muss man neurologisch abklären. Da wüsste ich jetzt nicht, was es automatisch ist. Da würde ich sehr vorsichtig mit der Diagnostik sein. Ein Kopftremor gibt es so viele mögliche Ursachen. Also da kann ein ganzen, also ich sag mal, eine ganz normale neurologische Störung dahinter sein. Da kann eine Motoneuronstörung sein, also eine massive Störung. Da kann ein Parkinson dahinter stecken, alles Mögliche.
Gut, dann schreibt jemand, Patienten mit plötzlich auftretendem hohen Blutdruck, die zwar eine Stresssituation haben, lohnt es sich auch da nachzuforschen, ob grundsätzlich etwas unterdrückt wurde.
Ja, oder so, was ich da als Beispiel schon gebracht habe, dass er einfach in seinem Hologramm noch hängt, ne? Dass er einfach in der Schrecksekunde hängen bleibt und meint, er muss nach wie vor in dem Stresslevel antworten. Warum ist er sozusagen, warum hat er noch nicht ausgeatmet? Und warum ist er bereit, so viel Energie aufzubringen? Also Bluthochdruck ist eine Mordsenergie, ne? Warum bringt er so viel Energie auf, die keiner braucht? Ja, was will er damit zeigen?
Okay, dann die Frage, was kann man hinter einer chronischen Blasenentzündung über mehrere Generationen bei den Frauen in der Familie, was kann dahinter stehen?
Da kann ganz alte Voodoo-Kiste, also ich glaube im Mittelalter gab es auch Voodoo bei uns. In der Aura-Chirurgie ist das bekannt. Das sind oft Sachen, die, also in der Regel betrifft es nur die weibliche Linie. Häufig eine Kombination aus Schilddrüsenerkrankungen, Magenbeschwerden und dann im Bereich Gynäkologie, Urologie. Störungen kann eine chronische Blasenentzündung sein, kann auch was mit der Gynäkologie zu tun haben. Und wenn man es in der Aura-Chirurgie zurückverfolgt, dann kann das sein, dass eine ganze weibliche Linie verflucht worden ist. Aber das ist jetzt wirklich Aura-Chirurgie auf einer sehr feinstofflichen Ebene. Da werden manche sagen, der hat einen an der Klatsche. Aber ich habe halt Aura-Chirurgie auch mal studiert. Deshalb gehe ich da sehr locker damit um. Das findet man sehr häufig. Das ist ein ganz mittelalterliches, also europäisch mittelalterliches Voodoo. Würde man nicht als Voodoo bezeichnen, aber kann aus der Ecke kommen. Wenn es gerade über ganze Generationen geht, ja.
Und welche Lösungen würdest du da empfehlen, Volker, falls man sowas, ja,
Na, nachschauen, was dahinter, also erstens kann man das testen, ob das so eine genetische, epigenetische Kette ist. Das kann man wirklich austesten. Ziemlich exakt kann man das austesten. Das kann auch mal, wenn es nur immer wieder nur die Blase betrifft und alle anderen nicht betroffen sind, also Schilddrüse und Magen, kann das auch mal der Umgang mit Angst sein, der weiter vererbt worden ist. Angst macht sich häufig in der Blase bemerkbar. Blase steht auch oft für Aussitzen, also für gehemmtes Verhalten auf wechselnde Situationen. Anpassungsfähigkeiten muss man da überprüfen. Also das lohnt sich schon, die Anamnese der ein, zwei Generationen mal zurückzuverfolgen. Also es gibt so zwei. Angst wäre so der zweithäufigste, denke ich mal, Grund.
okay, dann die Frage, kannst du bitte etwas zu dem Begriff Miasma sagen?
Ja, Miasma, das kommt aus der Homöopathie. Und da geht man davon aus, dass Vorgenerationen unter bestimmten Erkrankungen gelitten haben, wie zum Beispiel Gonorrhoe oder Tuberkulose oder Syphilis. Und diese Erkrankungen haben eine Bedeutung. Und diese Bedeutung wird quasi als Lebensthema weitergegeben und kann dann eben nachfolgende Generationen betreffen. Und dann können diese Lebensthemen auch behandelt werden, indem man eben dieses, Gonorrhoe oder die Syphilis oder so eine Krätze, so eine Krankheit dann in einer höheren Potenz gibt. Dann kann man das sozusagen, diesen inflammatorischen Müll, den man da mitgenommen hat, löschen. Also Themen ganzer Generationen sind die Miasmen.
Ja, dann fragt jemand, ist Heilung bei CLL möglich?
Im Prinzip ja. Also ich habe auch einige Patienten mit CLL, wobei Heilung jetzt dann würde ich sagen relativ. Wenn man unter Heilung auch versteht, dass die Zahl der Leukozyten über 10, 15, 20 Jahre konstant bleibt und der Mensch nicht krank wird, also sonstige Symptome entwickelt, würde ich sagen ja. Ich halte es nicht wirklich für ein 100% anzustrebendes Ziel, dass die Leukozyten in einem Normalbereich gehen müssen, sondern dass eine gewisse Störung da sein kann, ohne die Lebensqualität und die Lebenserwartung zu beeindrucken. Also ich habe jetzt eine Patientin, die betreue ich seit über 20 Jahren, die ist jetzt 85 geworden oder sowas, und da geht es richtig gut. Also CLL ist definitiv kein Todesurteil. Also es gibt auch ein paar Typen davon. Also A-Typ, da muss man gar nicht drüber nachdenken. Dann gibt es noch B und C. Da kann man sich ein bisschen drüber unterhalten, wo das herkommen kann. Aber es ist zumindest kein, erstens kein Todesurteil und auch kein Damoklesschwert, sondern man kann was tun. Man kann wirklich was tun.
Oh, dann ist die Frage, was sind die Fragestellungen bei Angina pectoris?
Da kommt es darauf an, was es für eine ist. Gibt es auch verschiedene Arten. Aber wenn es eng wird, also Angina pectoris heißt der Herzenge, Angina Angst, kann man sich auch vorstellen, dass es nicht mit Ina weitergeht, sondern mit, ne? Dann hast du ja auch wieder diese enge Angst. Da muss man nachschauen, was bedroht mein Herz? So, spontan auch mal nachschauen, Revierkonflikte, ob da nicht vielleicht noch eine Person mit dabei ist, die Dominanz erzwingt oder wo man sagt, ich muss mich dann vielleicht entscheiden oder ich kann mich zwischen beiden nicht entscheiden, fühle mich von beiden eingeengt. Meistens ist wirklich so auch ein Beziehungskonflikt damit drin. Muss man anschauen. Gibt noch ein paar Angina-Arten, die wirklich durch enge Herzkranzgefäße erzeugt werden. Also wenn jemand enge, wirklich auch im Katheter nachgewiesene enge Herzkranzgefäße hat, da braucht er keinen großen Revierkonflikt mehr, um Schmerzen zu haben. Aber die Krampfneigung kann man schon mal hinterfragen, wo das herkommt. Also da ist sicherlich irgendwo eine Person da, mit der man schon länger kämpferisch sich auseinandersetzt. Da würde ich mal nach Beziehungen suchen.
Dann die Frage, was ist mit immer wiederkehrenden Hautekzemen? 12 Biopsien ohne eine Diagnose, jetzt Autoimmunerkrankung mit permanenter CRP-Erhöhung.
Genau, das ist eben, da zeigt sich was auf der Haut, wo die Haut als Bühne missbraucht wird. Also das ist, ich würde mal sagen, keine Hauterkrankung, sondern Erkrankung auf der Haut. Wobei der Hautarzt das hier wahrscheinlich anders sieht, ne? Der hat ja was. Aber da würde ich nachschauen, was will ich zeigen? Ist das eher etwas im Sinne einer Schuppenflechte, eine Psoriasis, wo ich mir einen Panzer anlege? Oder ist das eher was im Sinne einer Neurodermitis, ein atopisches Ekzem, wo ich sage, guck mal, wie ich leide. Also das ist sehr kategorisch, was ich hier sage. Ne? Das wird im Einzelfall schon noch runterzubrechen sein, was wirklich stimmt. Aber es gibt so Häufungen. Und eine Psoriasis und ein atopisches Ekzem liegen halt nun mal so gerade fast diametral auseinander. Das eine ist eine Schutzfunktion, das andere ist eine Zeigefunktion. Und wenn ich so ein chronisches Ekzem habe, muss ich nachschauen, warum will ich denn, dass das die Umwelt sieht oder ich? Was bezwecke ich denn damit? Wieso ist es nicht weg? Ist das eine sonnenbestrahlte Haut? Kommt vielleicht auch noch dazu. Vielleicht hat es mit der Sonne auch zu tun. Die triggert auch schon mal was. Ich will mir einen Fall zum Besten geben. Auch mit dem chronischen Ekzem. War eine Dame, die hatte ich glaube, es war die rechte Schulter, hier oben so handflächengroß ein Ekzem, das auch über viele Jahre bestand. Und da sind wir nachgegangen und haben festgestellt, dass sie in einer übergriffigen Berufssituation steckt, in einer übergriffigen Partnerschaft steckt und konnten dann zurückverfolgen, dass sie als Lehrling, wie alt ist sie da, war sie vielleicht so 16, 17, als Lehrling einen übergriffigen Chef hatte. Muss man dazu sagen, sie war mit ihren weiblichen Attributen gut versehen und der hatte ihr immer so über die Schulter geschaut, wenn sie irgendwas getippt hat oder geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt das angeschaut hat, was er geschrieben hat, aber Ja, der Blickrichtung war schon sehr nach unten. Und hatte mit seiner feucht-kalten Hand immer oder öfter mal ihre Schulter berührt. Sie war aber zu jung, um sich zu wehren. Das war damals, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahre. Hat man sich nicht gewehrt als Lehrling, ne? Hat man es einfach ertragen. Und das war sozusagen aber die gleiche Stelle, wo der seine patschnasse Hand da drauf gelegt hat, ist dann explodiert, als in eine Partnerschaft geraten ist, die sich dann nach ein, zwei Jahren auch als übergriffig herausgestellt hat und der Partner an dieselbe Stelle sozusagen gegriffen hat, um sie zur Rechenschaft zu ziehen oder zu maßregeln, irgendwas. Und das konnte diese Hautstelle quasi nicht mehr ab und ist explodiert zum Ekzem. Und als wir diesen Hintergrund dieser übergriffigen Ausbildersituation hatten, konnte das Ekzem auch weg. Weil dann halt sozusagen auch diese übergriffige Beziehung zu Ende war oder beendet werden konnte. Und das sind manchmal sehr interessante Storys dahinter.
Ja, spannend. Jetzt gibt es die Frage, wie ist es bei Hüftschmerzen auf der linken Seite?
Gut, links, rechts. Wollen wir jetzt mal nicht diskutieren, da müssen wir wirklich einsteigen in so eine ganze Kategorisierung. Hüftschmerzen haben ganz häufig mit Entscheidungen zu tun, die ich nicht treffen will. Hüftgelenke sind der Zielort jeder Menge Wut. Ich bin überzeugt, dass wir 50, 60% der TEPs, dieser Hüftendoprothesen, nicht bräuchten, wenn die Menschen lernen täten, mit ihrer Wut umzugehen und nicht alles reinzufressen und in solche große Gelenke da reinzujagen. Hüftschmerzen haben oft zu tun mit Entscheidungszähnen. Die Sechserzähne, also im Kiefer von vorne gezählt, der sechste, ne, nach hinten, das sind Zähne, die mit Entscheidungen zu tun haben. Und häufig sind Leute mit Hüftschmerzen auch an diesen Sechsern belastet. Was jetzt da Henne und Ei ist, muss ich noch rausstellen. Also ob der Zahn hochgeht, weil die Hüfte voller Wut steckt oder die Hüfte jault, weil der Zahn voller Entzündung steckt, das muss man rausfinden. Aber da gibt es ganz häufig eindeutige Brücken. Und bei Hüften haben wir halt oft Sexualität mit dabei als Thema. Und wenn man sich das vorstellt, dass man mit einem Bein in einem Kahn steckt schon und mit dem anderen noch an Land und der Kahn bewegt sich langsam, irgendwann wird es dann zum Spagat und das kann hinter so einem Hüftschmerz auch mal stehen, dass ich eine Entscheidung treffen muss, die mir einfach zu groß ist momentan. Wo ich mich nicht traue, ein Bein einfach zum anderen rüber zu tun. Entweder zurück ans Ufer oder komplett in den Kahn. Und dann hänge ich in dem Spagat und irgendwann tut es halt weh. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr weh tut im Laufe der Zeit, ist relativ hoch, wenn ich die Entscheidung nicht treffe.
Okay, dann ist die Frage, kann eine Frozen Shoulder durch die Covid-19-Impfung entstanden sein oder gibt es seelische Themen?
Also ich glaube nicht, dass eine Covid-19-Impfung einfach ausreicht, um eine Frozen Shoulder gezielt zu erzeugen. Ich denke, dass das Milieu da sein musste. Es gibt auch Frozen Shoulders ohne Impfung. Ja. Aber wenn das ein Konfliktthema ist, das mit Abgrenzung zum Beispiel zu tun hat, da würde man dann schon auch gerne mal die Seitigkeit betrachten, links oder rechts, welche Schulter denn da gefroren ist, dann kann das definitiv das zum Ausbruch gebracht haben. Das ist einfach, weil das Immunsystem weiter eingeschränkt worden ist, damit die Gesamtresilienz kleiner geworden ist und sich dann sowas zeigen kann. Und jetzt komme ich mal, wo ich die Seitigkeit ja sonst immer so ein bisschen ablehne, wo ich sage, ja, ich muss tatsächlich in die Seitigkeit bei der Frozen Shoulder reingehen, weil ich sozusagen vom Bild des Kriegers ausgehe, der in seiner dominanten Hand den Speer hat, um sich durchzusetzen und zu kämpfen, und der in seiner nicht dominanten Hand das Schild hat. Also hier wehrt er ab und mit der anderen kämpft er. Und je nachdem, was das halt für ein Typ ist, hat er seine Frozen Shoulder entweder auf der Schildseite und ist in seiner Abwehr, in seiner Verteidigung hängen geblieben, oder er blockiert sich beim Speer, das heißt, er ist nicht bereit, Entscheidungen zu treffen, sich zu verteidigen und seinen eigenen Willen durchzusetzen. Das ist jetzt sehr plakativ, aber lohnt sich immer, da mal nachzuschauen. Also bin ich jetzt ein verhinderter Kämpfer oder in meiner Verteidigung überlastet?
Gut, die nächste Frage ist, kann man Schlaf obnö heilen?
Schlafapnoe hat mehrere Ursachen. Also da ist vom Übergewicht, ja, dicker Bauch macht auch schon mal Schlafapnoe, weil einfach das Zwerchfell sich nicht mehr bewegen kann. Ich würde mal sagen, so Radio-Erevan-mäßig, im Prinzip ja. Aber ich muss wirklich nachschauen, wo es herkommt. Und manchmal sind das so ganz einfache Sachen wie Übergewicht oder schlechtes Schlafvorbereitungsverhalten. Wenn einer bis um 10, 11 vor seinem Handy hängt oder vor irgendeinem blaustrahlenden Monitor, dann wird er nicht so gut schlafen. Wenn einer sich mit Sorgen ins Bett legt und vielleicht vorher noch ordentlich gegessen hat, wird er auch nicht gut schlafen. Da empfehle ich tatsächlich Schlaflabor, weil man da feststellen kann, wo die Ursache der Schlafapnoe hängt. Also ich kann wirklich sehen, ist das jetzt eine behinderte Nasenatmung, ist es eine Schluckstörung, fällt die Zunge nach hinten, wie viele Sekunden dauert das, wie weit saust da der Sauerstoffgehalt im Blut ab. Das ist eine komplexe Kiste. Das kann man nicht einfach Schlafapnoe so nennen. Ist eine Zusammenfassung ganz verschiedener Sachen. Hat aber damit zu tun, ob der Mensch eine Maske braucht oder nicht. Die Maske ist ja auch irgendwo ein wirtschaftlicher Aspekt. Die meisten Patienten, die ich habe, brauchen sie nicht. Die kriegen die Schlafapnoe dann auch anders los. Aber ich habe eine selektive Klientel.
Okay. Welche Ursache kann chronischer, trockener Husten hauptsächlich am Morgen haben? Ein Ortswechsel oder Urlaub oder auch jetzt als Ruheständler bringen keine Besserung.
Gut, dann würde ich nachschauen, was da noch im Atemtrakt drin. Wenn es ein trockener Husten ist, also das kann der kann im oberen Teil der Luftröhre entstehen, der muss noch gar nicht aus der Tiefe kommen. Der kann Richtung Kehlkopf oben noch entstehen. Da würde ich mir den Rachenabschnitt anschauen. Da würde ich nachschauen, womit der Mensch kämpft. Also was er partout vermeidet, runter zu schlucken oder wo er vielleicht sogar recht hat, das nicht zu schlucken, wogegen er da kämpft. Und wenn das morgens ist, könnte es rein theoretisch auch eine Stauballergie sein, um es mal so primitiv auf die andere Seite zu ziehen, weil er einfach im Bett vielleicht mehr Staub hat und vielleicht auch Klamotten hat, die er immer mitbringt. Deswegen wird es im Urlaub dann vielleicht auch nicht besser. Also da würde ich mal einen Allergietest mitmachen, wenn es nicht ohnehin gemacht ist. Also wenn einer so einen chronischen Atemwegs hat, ist er in der Regel allergisch durchuntersucht. Und wenn da nichts ist, muss ich nachschauen, was treibt der nachts? Ja, wie schläft er? Ist es zum Beispiel einer von diesen Pressern oder Knirschern, der so Schraubstock spielt nachts? Ja? Oder einer, der mit offenem Mund schläft und sich den ganzen Rachen trocken rasselt? Also da müsste man auch reingehen. Was ist das Schlafverhalten? Offener Mund kann da schon eine große Rolle spielen. Also recht primitiv manchmal.
Was kann der Grund für chronische Schmerzen in der rechten Körperhälfte sein?
Also wenn es die ganze Körperhälfte ist, einschließlich Gesicht, es ist eine andere Ursache, als wenn das Gesicht nicht betroffen ist. Da müsste man nachschauen, ob mit dem Hypothalamus irgendwas passiert ist. Also das kann eine neurologische Störung sein, die muss ich auf jeden Fall ausschließen. Ansonsten, wenn das alles ausgeschlossen ist und wenn die sagen, wir haben MRT gemacht und CT und Blut und Teufel und sehen nichts, das heißt ja nicht, dass da nichts ist, aber die sehen halt nichts. Ne? Die jetzigen Messinstrumente geben das nicht her. Vielleicht gibt es in 50 Jahren welche, da sieht man was. Da würde ich dann mal wirklich dann auch nachschauen, wie geeint dieser Mensch in seiner Wahrnehmung als Mann oder Frau ist. Wie spannungsfrei, spannungsarm das Verhältnis zu den Eltern ist. Mann oder Frau, je nachdem, welche Körperhälfte betroffen ist. Da muss man das abklären. Also ob da vielleicht Anteile abgelehnt werden, die noch integriert werden müssen. Oder ob man da ein Spannungsfeld aufgebaut hat zu einem dieser weiblichen oder männlichen Aspekte.
Was könnte die Ursache sein für ständig kalte Füße?
Oh, gibt es auch mehrere. Das betrifft ganz, ganz häufig Frauen, also deutlich mehr Frauen als Männer. Ist normalerweise eine vegetative Störung, also Störung im vegetativen Nervensystem. Da muss ich nachschauen, was bringt diesen Menschen aus der Bahn? Und hier kann man sich mal ein bisschen informieren, wenn man über den Vagus 2 mal liest, über den zweiten Vagusnerv. Da gibt es auch Bücher mittlerweile sehr gute. Gibt es auch Übungen, um den Vagus 2 zu trainieren. Das geht so mit Blick. Es gibt verschiedene Übungen, wo man das machen kann. Das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde, ich will ja hier keine Werbung machen, aber es gibt Urtinkturen von Pflanzen einer Schweizer Firma. Und diese Urtinkturen, da würde ich zum Beispiel Rosmarin mal testen oder Taraxacum Löwenzahn. Die machen dann auch schon mal ein bisschen Wärme in der Peripherie. Und dann kann man draufkommen, welches Thema dahinter steckt. Oder einfach mal versuchen, ob Rosmarin als Gewürz da schon was hilft. Das kann bei vielen schon helfen. Aber wichtig ist der Vagusnerv, weil das in sehr, sehr, sehr vielen Fällen aus dem vegetativen Nervensystem kommt. Es gibt auch den Spruch, der hat kalte Füße. Ne? Das ist dann, wenn man jemand so eine unterschwellige Angst hat. Da sind wir auch wieder im Vegetativen.
Ja, dann fragt jemand, immer wiederkehrende Harnleitersteine, vor allem links, seit ich 20 Jahre alt bin.
Ja, dann, das ist ein Steinleiden, chronisches Steinleiden. Mein jüngster Nierensteinpatient war 4 Jahre alt. Der hat die versteinerte Beziehung seiner Eltern einfach inkorporiert, ne? Das gezeigt. Also ich würde da mal nach Beziehungen schauen und nach Versteinerungen, also versteinerten Beziehungen, wo es Beziehungen nicht so ganz leicht. Wenn das in etwas, seit dem 20. Lebensjahr, also schon ein erwachsener Mensch, der das bekommen hat und dann durchträgt, dann dürfte das im eigenen Leben entstanden sein und nicht von irgendwelchen Vorgängen oder also. Also was ist damals passiert? Wo war eine Abtrennung, die nicht integriert ist oder sowas? Ganz pauschal, das kann völlig, ich kann völlig daneben liegen. Also das, was ich hier sage, mache ich aus dem hohlen Bauch, ohne die Patienten zu kennen. Also es ist eine Reaktion auf das, was sie schreiben. Ja, bitte keinen Anspruch auf Richtigkeit oder so. Das sind meine Impulse, die ich aus meiner Trickkiste da hole, weil ich solche Fälle hatte oder wo sich Häufigkeiten ergeben. Das kann im Einzelfall völlig anders sein.
Okay, jemand schreibt, seit einigen Jahren macht mir eine Entzündung im linken Fuß zu schaffen. Seit letztem Jahr kamen Hautentzündungen an dem Ellenbogen hinzu. Ich habe schon sehr viele Sachen, auch Alternatives ausprobiert, hat nichts geholfen. Könnte es mit der Demenzerkrankung meiner Mama zusammenhängen, weil es mir seelisch sehr zu schaffen macht? Ich kümmere mich um sie. Wenn ja, wie kann man den Konflikt lösen?
Also grundsätzlich ja, solche Auslöser gibt es, wobei ich zwischen Ursache und Auslöser unterscheiden würde. Ich denke, dass das Thema älter ist. Aber der Auslöser könnte sein, die dann erkannte oder als nicht mehr abwendbar erkannte Demenzerkrankung der Mutter. Das kann sein. Das ist einfach so, dass, ne, der letzte Tropfen, wie es immer so schön heißt, war. Ellenbogen, kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob es die äußere Seite ist oder ob es die Ellenbeuge ist. Außen wäre eher so eine Abgrenzung, innen wäre eher so eine Traueraktion. Das müsste man schauen, wo das ist. Ob das Gelenk mit betroffen ist in seiner Beweglichkeit oder ob es wirklich nur die Haut betrifft. Und beim Fuß, da würde ich mal nachschauen, was denn, ob es vielleicht ein Thema mit dem Standpunkt gibt oder auch mit Entscheidungen. Ob man vielleicht nicht bereit ist, mal den eigenen Standpunkt aufzugeben. Ob man da ein bisschen festhakt irgendwo. Das sind häufig so Entzündungen, heißt ja immer, ich gehe mit Gewalt da rein, das heißt ein Überangebot an Energie. Ich möchte irgendwas durchsetzen oder bin nicht bereit, einem Fluss stattzugeben, sondern das kann auch mal beharren dran hinterher sein. Und wenn man das aufgibt, ist eine Entzündung auch schon mal weg. Also sehr theoretisch betrachtet, aber das eine ist Standpunkt oder festgenagelt und das andere wäre Befreiung oder durchaus auch mal Trauer, wenn es eher innen ist. Aber ich könnte mir eine Beziehung, also zwischen den beiden, kann ich mir gut vorstellen, dass das zusammenhängt.
Dann die Frage, wie stellt sich die Frage beim Karpaltunnel?
Hat mehrere Ursachen. Der Karpaltunnel findet zwar im Handgelenk statt, weil der Medianus eingeklemmt wird in so einer speziellen Loge zwischen Sehnen und der Handgelenksfaszienkapsel. Die meisten Ursachen sind aber schon oben im Halswirbelbereich. Also in der Regel geht es dann schon los, dass man oben im Hals, Kopfgelenkbereich sogar Störungen hat, die sich nach unten dann durchgeben und der Medianus ist halt der, der es austragen muss. Man kann das Karpaltunnelsyndrom tatsächlich so gut diagnostizieren, dass man weiß, es ist wirklich der Medianus. Wenn beim Karpaltunnel der Ringfinger und der kleine Finger mit betroffen sind, ist es kein Karpaltunnel. Wird zwar häufig so bezeichnet, aber das sieht nur so aus. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Der Handchirurg wird sich da nicht so viel drum scheren, der sagt, das operiere ich halt. Ne? Aber manchmal ist das Ringband und so verschiedenes. Aber ich würde die Störung weiter oben suchen, im Sinne von, dass ich was im Griff haben will, dass mir vielleicht die Orientierung fehlt, dass ich etwas nicht handhaben kann, dass ich Angst habe, etwas loszulassen, was beim Karpaltunnelsyndrom ja häufig ist, dass dann plötzlich die Leute Sachen aus der Hand verlieren, weil sie es nicht festhalten können. Also was will ich nicht festhalten oder wo habe ich Angst, etwas zu verlieren? Das wäre auch eine Möglichkeit.
Gut, dann gibt es die Frage, welche Ursachenanalysen gäbe es für hohe parasitäre, bakterielle und sogenannte virale Belastungen, in Klammern laborchemisch nachgewiesen?
Ja, wenn man sich sowas einfängt, gibt es ja einen Grund. Ja, so wie Fremdenergien. Da habe ich so einen etwas einfachen Spruch, der heißt, mehr nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Ja, also wenn ich mich für zu viel frei mache und keine Abgrenzung habe, lade ich mir solche Sachen auch ein. Wenn da Saugwürmer dabei sind, dann muss ich nachschauen, wo sind denn um mich herum Energievampire? Warum lasse ich dieses an mir herumsaugen zu? Diese Parasiten sind ja häufig nur das Bild davon, was im Außen stattfindet. Das heißt, ich habe da Viecher in mich reingelassen, die mir nicht gut tun, weil ich nicht in der Lage war, mich dagegen zu verteidigen. Das ist ein Resilienzproblem, wobei das Resilienzthema nicht erst auf der biochemischen Ebene des Immunsystems stattfindet, sondern in dem umgebenden emotionalen Immunsystem. Also ich unterscheide da so ein bisschen Biochemie und emotionales Immunsystem. Und da muss ich nachschauen, wo ist das zusammengebrochen? Also natürlich kann man diese Bakterien, Parasiten und Viren bekämpfen, aber es ist der falsche Ansatz.
Dann gibt es die Frage, sind bipolare Störungen bei Ihrer Herangehensweise heilbar oder zu bessern?
Grundsätzlich ja, aber eine bipolare Störung erstmal heißt, dass ein Mensch mit einer Prägung nicht zurechtkommt. Also er braucht eine Ausweichmöglichkeit. Hängt ein bisschen davon ab, wie intensiv sich das auswirkt, vor allem wie stark die manischen Phasen sind. Die depressiven Phasen sind in der Regel ähnlich, aber in den manischen Phasen unterscheiden sich die Patienten. Da muss man auch schon, wie alt war er, als das bekannt geworden ist, wie hat sich das früher gezeigt, ist dann ADHS als Grundlage dabei, was man gelegentlich findet. Aber eine grundsätzliche Erleichterung, Verbesserung und sowas denke ich schon. Aber auch einige Patienten mit bipolarer Störung. Ich habe auch Patienten, wo bipolare Störungen einfach weg waren, was dazu geführt hat, dass dann schon mal die Urdiagnose hinterfragt wurde. Da sagt der Psychiater, ja, wenn das weg ist, dann war es halt auch keine bipolare Störung. Sage, gut, danke schön, alles gut. Also halt nachschauen, was es ist. Die Diagnostik darf man ernst nehmen, man muss aber nicht alles glauben, was dahinter verbirgt. Und schon gar nicht googeln, also.
Dann gibt es die Frage, Schuppenflechte erst nur an den Schienbeinen, jetzt geht es weiter am Oberschenkel und Innenarm bei einer Person.
Ja, da ist das Thema noch nicht erledigt. Wenn das unten an den Beinen begonnen hat und nach oben zieht, würde ich mal nachschauen, ob da Zähne in Frage kommen als Störfelder. Ob da irgendwelche wurzelgefüllten Zähne da sind, chronische Zahnwurzelentzündungen oder sowas. Da sollte der Zahnarzt mal mit beauftragt werden und nachschauen, ob da nicht eine Streptokokkeninfektion da war, bevor die Psoriasis entstanden ist. Das sehen wir immer wieder, dass nach einer Streptokokkenangina oder sowas, peripher eine Psoriasis entsteht, also an den Händen, Armen, Unterschenkel und sowas. Und dann, wenn das nicht geklärt wird, nach zentral weiter wächst. Das gibt es ja. Aber ich würde immer sagen, diese Infektion würde ich nachschauen, ob das ist. Da müsste man tatsächlich energetisch die Streptokokken immer noch behandeln, die noch da sind.
Gut, jemand fragt nach Heberdenarthrose, vor allem linker Zeigefinger, kleiner Finger.
Ja, die Heberdenarthrose, das ist eine spezielle Form der Arthrose, ganz alte Kiste. Es sind nur die Endgelenke betroffen an den Händen. Also typischerweise fängt es mit dem Zeigefinger und mit dem kleinen Finger an. Das ist die häufigste. Also ich empfehle meinen Patienten, die sowas haben, ernährungstechnisch mal nachzuschauen, ob es denn so viel Fleisch und Milchprodukte sein müssen. Und dann stellen die fest, dass die Häufigkeit der Aktivierung dieser Gelenke deutlich nachlässt. Wenn da so ein, zwei Entzündungsschübe durch sind und auch so die ersten Knubbelchen sich da gebildet haben, dann gehen die nicht wirklich zurück. Also, aber man kann den Zustand sehr stark stabilisieren und ernährungstechnisch sehr viel machen.
Gut, dann haben wir Parkinson-Ausbruch nach zweimaligem Sturz, ein Oberarmbruch und ein Oberschenkelbruch links, gleichzeitig Reizdarm, Depression, massive Schlafstörung.
Jo, da weiß ich nicht, was zuerst kommt, also ob der Parkinson entstanden ist nach den Stürzen oder ob er nicht die Ursache war. Es gibt Parkinson, die halt schon da sind, bevor sie erkannt werden, aber schon durchaus neurologische Erscheinungen mit sich ziehen. Parkinson ist nicht einfach eine Erkrankung, wo jemand zittert oder sowas. Es gibt ganz verschiedene Formen von Parkinson. gibt Parkinson-Erkrankungen ohne jegliches Zittern. Da muss man wirklich nachschauen, was das ist. Es gibt Parkinson-Erkrankungen, die gehen mit einer Kleinschrittigkeit los, was zum Beispiel eben diese Stürze hervorrufen könnte, weil einfach die Reaktionsfähigkeit von den Beinen her nicht da ist. Also ist der Parkinson vielleicht nicht die Folge des Stürzes, sondern der auslösende Faktor gewesen. Und wenn da noch so ein paar andere Aspekte dabei sind, die Lebensqualität einschränken oder ein Hinweis darauf sein könnten, dass die Lebensqualität irgendwie nicht ausreicht, um ein glückliches Leben zu führen, dann muss man mit dem Patienten sich eingehend unterhalten, was er sich denn so unter glücklichem Leben vorstellt oder vorgestellt hat und wann er das aufgegeben hat.
Was kann die Ursache sein, dass nach einem Schlaganfall die linke Seite taub ist und ganz sehr schmerzt von der Zehe bis zur Stirn?
Ja, das findet man häufiger. Also einseitige Veränderungen im Körper sind beim Schlaganfall relativ häufig. Also einseitige Lähmungen. Es gibt Lähmungen, wo also auch die Muskulatur sozusagen weg ist. Es gibt aber auch Schlaganfallkomplikationen oder Restbeschwerden, wo Taubheitsgefühle in der Haut übrig bleiben. Die Motorik dann wieder kommt. Also die Muskeln lassen sich bewegen, aber die Haut macht nicht mit. Und es gibt eben auch die Gegenform der Taubheit in der Haut, dass das Brennen oder Prickeln, Jucken, solche Sachen. Das gibt's, aber das ist in der Regel eine Ausprägung einer neurologischen Störung, die sehr weit zentral ihren Ursprung hat. Also sehr, sehr hirnnah stattfindet, wenn nicht im Hirn selber. Da müsste man nachschauen, was mit dem Menschen ist, warum er das ausgeprägt hat. Also das ist halt eine leider häufige Folge von Schlaganfällen, Gefühlsstörungen der Haut.
Dann fragt jemand, was bedeutet Schwerhörigkeit ab Geburtstag?
Welcher Geburtstag? Tag der Geburt oder irgendein spezieller Geburtstag? Also wenn es der Tag der Geburt ist, weiß man ja nicht, was das Kind vorher gehört hat. Also man weiß ja nicht, was ein Embryo hört. Das wäre dann sozusagen in der Interpretation ein von der Geburt auf taubes Kind. Oder taub geboren. Wenn das später auftaucht, die Taubheit, dann ist die erworbene Taubheit ist anders. Das kann ganz, ganz häufig eine Mittelohrentzündung sein, dass so eine Taubheit übrig bleibt. Es kann eine Meningitis sein, zum Beispiel, die mit einer Taubheit einhergeht und dann eben nicht weggeht, weil die Vernarbung der Meningitis an der Stelle stattfindet, wo halt auch das Hörzentrum betroffen ist. Oder einer der Hörnerven oder sowas. Das kann auch sein. Also hier müsste man klären, war das ein Kind, das schon mal gehört hat oder ein Kind, das nie gehört hat?
Gut, dann die Frage, was bedeutet es? Ich habe wohl eine angeborene Hüftdysplasie beidseitig, keine Schmerzen bis zum 45. Lebensjahr und dann kamen die Schmerzen von heute auf morgen ganz plötzlich.
Ja, also Hüftdysplasie ist häufig, wird auch durchaus genetisch weitergegeben, es gibt eine Disposition dafür. Je nachdem, wie das diagnostiziert wird, Hüftdysplasie wird in der Regel recht frühzeitig diagnostiziert, wurde früher relativ brutal behandelt mit Spreizern und allem Möglichen, sieht man heutzutage auch ein bisschen anders. Und wenn das dann plötzlich kommt, würde ich nachfragen, was hat plötzlich die Überlastung herbeigeführt? Also wo ist dann, wie bei einem Asthmaanfall, wo ist dann plötzlich die Schwelle durchbrochen worden, dass es nicht mehr ging? Dass ich das zeigen musste. Also was ist im Leben wirklich konkret passiert? War das eine Veränderung, die ich wollte und ich hatte vielleicht Angst davor? Oder war das eine Veränderung, die mir aufgezwungen wurde? War das eine Veränderung, die sich angekündigt hat und ich habe in meiner Angst dann das schon mal in Schmerz übersetzt. Aber wenn das so 45, da würde ich wirklich nach einem relativ akuten Ereignis suchen.
Okay, jetzt haben wir es ein bisschen komplexer. Mein Magen verdaut nur noch ganz kleine Mahlzeiten und kaum noch Eiweiß. Solarplexus ständig stark verkrampft, vertrage nur noch vier Lebensmittel, weil so starke Nahrungsmittelunverträglichkeiten, starke Dysbiose mit Leaky Gut. Leider vertrage ich kaum Nahrungsergänzungen inklusive Probiotika. Dadurch schaffe ich keinen Darmaufbau bzw. Darmheilung. Chronisch übel riechende DF, starkes Untergewicht ohne Ernährungsinfusion. Zur Eiweißversorgung geht es nicht. Kein CED. Bin seit 6 Jahren auf Heilungssuche, aber komme einfach nicht weiter.
Naja, da ist ein grundsätzliches Thema betroffen. Also wenn sich jemand so ausschaltet, dass er sagt, ich lehne meine Umwelt ab und vertrage nichts mehr, dann würde ich in die Urgründe reingehen, wo der Konflikt begonnen hat. Das alles andere sind Folgen. Also ein Leaky Gut und eine Unverträglichkeit, wenn das Immunsystem da mal so ausrastet, dass es ein Leaky Gut macht, das ist eher konsequent. Also das würde ich jetzt nicht als einzelne Erkrankungen addieren, sondern sondern ich würde das als Blätter am selben Baum interpretieren und sagen, gut, die hängen am selben Zweig oder Ast oder Stamm und würde versuchen, den Stamm zu behandeln und nicht alle 1500 Blätter daran. Also ich denke, dass es eine Urerkrankung gibt, eine Urablehnung des Lebens. Das kann aufgezwungen sein oder freiwillig im Sinne von, ich mache nicht mehr mit und sehe keinen anderen Weg, als mich auszuschalten, um vielleicht aus einer Belastung rauszukommen. Und habe das dann so übertrieben, dass ich tatsächlich in dieser Negativspirale drin bleibe und den Ausweg nicht mehr finde. Das gibt's schon mal. Aber wenn so viele Sachen aufeinander kommen, das ist nicht eine Aneinanderreihung von Erkrankungen. Das sind einfach, da öffnet eine Erkrankung der anderen die Tür. Und dann kann ich das von hinten dann wieder ausbauen. Aber ich muss natürlich um nochmal ganz in den Anfang zu kommen, ich muss ein Ziel haben. Warum will ich geheilt werden? Und in so einem Fall reicht es nicht, ich will beschwerdefrei sein. Das sagt das Unterbewusstsein, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Ich muss schon dem Leben mehr abgewinnen, als gesund zu sein. Weil gesund zu sein ist ja sowas von normal. Also ich muss doch nicht gesund sein wollen. Das ist doch was Normales. Wieso soll ich so einen Normalzustand? Das wäre genauso, ich möchte unbeschwert immer atmen können. Ja, ne? Dafür ist die Atmung vorgesehen. Wenn es mal nicht funktioniert, dann wäre man darauf aufmerksam. Aber ich mache mir noch nicht Gedanken, ob ich schnaufe. Das habe ich ja den ganzen Tag nur zu tun. Also da ist irgendwas frühzeitig aus der Bahn geraten, was die Persönlichkeit hinterfragt hat. Und da ist halt irgendein Schlag passiert, mal zu Boden gegangen und dann nicht mehr richtig erholt. Dann war es halt unten bequemer als oben. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, aber das ist häufig so einfach, wenn man zurückverfolgt, wo es herkommt. Das können auch zwei Schläge hintereinander gewesen sein, die einen zu Boden gebracht haben und man erstmal sich erholen musste und verpasst hat, sich zu erholen.
Dann die Frage, kannst du etwas zu Endometriose sagen?
Endometriose ganz häufig, das ist, um es mal zu übersetzen, da reicht der Schleimhaut, die normalerweise im Uterus ist, der platzt nicht aus und sie bewegt sich außerhalb von der Gebärmutter und macht da halt Gebärmutter, also innen Schleimhaut außen. Um die Blase herum, um den Darm herum, legt sich an irgendwelche Organe an. Da muss man in die frühe Entwicklung dieses Mädels reinschauen und muss sagen, warum war die Begrenzung des Uterus für diese Frau zu eng, zu wenig? Warum musste sich diese Weiblichkeit Weg nach außen suchen, was ja mit Schmerzen in der Regel verbunden ist? Was war der Grund, dass hier die Weiblichkeit nicht akzeptiert wurde oder in irgendeiner Form übertrieben erzwungen werden musste. Das muss man jetzt anschauen. Das ist sehr individuell dann alles.
Dann die Frage, Hilfe beim Heilen bei Lymphfernmetastasen nach Prostatakrebsentfernung.
Gut, das Lymphsystem ist dazu da, dass es Tumorzellen auffängt. Eine Lymphknotenmetastase ist jetzt nicht so das Drama. Da muss man nachschauen, ob der nicht einfach nur seinen Job gemacht hat, dieser Lymphknoten, und das Ding eingefangen hat. Das wird manchmal einfach so stark gesehen. Wer mein Buch gelesen hat, Deine Lizenz zur Selbstheilung, da ist ein Prostata-Patient beschrieben, der jede Menge Metastasen hatte, der aber jetzt mittlerweile 6 Jahre später, der jetzt ja schon mit Mitte 80 ist und immer noch Fahrrad fährt und immer noch keinen Rollator mehr braucht, den er früher hatte, der Motorrad fährt und sowas. Also, man kann die Metastasen ernst nehmen, man kann nachschauen, wo kommt das her? Ist das eine aktive Information des Tumors? Will er wirklich noch was erzählen? Oder ist einfach nur da ein Lymphknoten in seiner Arbeit stecken geblieben? Und das kann sein, dass von diesem Lymphknoten überhaupt keine Gefahr ausgeht.
Dann die Frage, Sie hatten zu Beginn erwähnt 5G und deren Auswirkungen auf unseren Körper. Haben Sie eine Empfehlung, wie man den Körper schützen kann, zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel?
Das wird nicht reichen. Nahrungsergänzungsmittel, da bin ich ja schon auf der zellulären Ebene. Das heißt, ich habe ja dann schon die Strahlung als schädigendes Agens im Körper drin, wenn ich es da bekämpfen will. Ich bin eher so ein Mensch, der sagt, lieber den Personenschutz. Also ich habe auch jetzt nicht wirklich so einen Schutz an meinem Handy, sondern ich versuche mich zu schützen. Ja, wir sind bisschen so eine Art Zentrum mittlerweile geworden für E-Smog und so und Behandlung. Also ich versuche mal Personenschutz zu empfehlen, dass man sagt, wenn ich, ja, ich habe zum Beispiel hier solche Karten, ich habe immer sowas dabei, das ist so mein, wie so ein Teil, das ist so einfach, ne? So ganz primitiv, hat diese zwei Seiten, die ja unterschiedliche Bedeutung haben, sowas mit sich rumgetragen oder neben das Bett gelegt, hält man sich schon mal jede Menge E-Smog vom Kopf fern oder zumindest reduziert die Dosis, die einen treffen kann. Es gibt.
Was ist das?
Noch, da hat sich einer eingeschaltet. Ja, also es gibt verschiedene technische Geräte, die sowas leisten. Am besten mal die anschauen, wo man tatsächlich im Oszilloskop eine Veränderung sieht. Also wo man tatsächlich sieht, dass dieser E-Smog-Bereich runtergefahren wird. Wenn jemand WLAN braucht, kann er das auch haben. Es gibt auch WLAN, das nicht E-Smog produziert. Man kann den E-Smog rausfiltern. Und ich glaube, dass die meisten diese Noise-Canceling-Kopfhörer kennen, wo man die aufsetzt und dass die Geräusche von außen so übersetzt werden und ausgefiltert werden, dass in dem Kopfhörer kein Lärm mehr ist. In dem zugehört wird von dem Kopfhörer, was draußen los ist. Dieses Noise-Canceling, wo ich dann nur höre, was da an Musik kommt. Und dafür gibt es auch Geräte, die sozusagen den Elektrosmog in Echtzeit messen und dann so dämpfen, also wirklich in Echtzeit, dass quasi eine Nulllinie entsteht. Und damit habe ich zwar das WLAN-Signal zum Beispiel da, aber das WLAN-Signal ist nicht unbedingt pathogen. Also wir halten da recht viel aus. Das, was uns wirklich schadet, das sind diese Peaks, diese unkontrollierten starken Amplitudenerhöhungen. Die machen uns zu schaffen. Vor allem, weil sie eben nicht thermisch wirken, sondern weil sie das zweiwertige Calcium in den Synapsen beeinflussen. Damit ist unsere ganze Elektrik und die Übertragung von der Elektra in die Muskulatur gestört. Also ich habe jede Menge Effekte im Kopf und auf der Überträgerzone zwischen Nerv und Muskel, wenn ich da in solchen 5G-Bereichen bin. Und 5G gibt es unterschiedliche Frequenzbereiche. Also 5G ist jetzt nicht ein Frequenzspektrum, sondern hat ein Riesenspektrum. Das unterste ist, glaube ich, 5,4 Gigahertz. Da bin ich noch im Bereich Handy, ja, moderne Handys oder WLANs haben 5,4 Gigahertz. Das geht aber hoch bis 100 Gigahertz. Und das sind wir im Bereich der Mikrowelle. Also wenn man sich neben so einen Mikrowellensender stellt, da kann das Hirn auch schon mal ein bisschen gar werden. Also da würde ich dann Abstand halten. Wobei 100 Gigahertz in der Nähe von Menschen noch nicht eingesetzt wird, 60 Gigahertz schon, 34 Gigahertz. Und die haben unterschiedliche Auswirkungen. Bei 60 Gigahertz weiß man, dass es das Hämoglobin beeinflusst, also die Fähigkeit des Blutfarbstoffs Sauerstoff anzunehmen. Da gerät der Sauerstoff und das Hämoglobin so in Schwingung, dass die sich nicht mehr treffen können. Das heißt, du hast genug Hämoglobin und es ist genug Sauerstoff da, aber die kommen nicht zusammen. Das heißt, du erstickst letztlich, weil das 5G-Signal die Kopplung zum Sauerstoff verhindert. Das ist mehrfach in chinesischen Krankenhäusern auch schon mal passiert, was nicht so wirklich toll veröffentlicht wurde. Aber sowas haben wir immer wieder. Also 5G ist in manchen Bereichen wirklich ein Teufelszeug. Es gibt Frequenzbänder, die sind für den Menschen einfach nicht gemacht. Was ganz Neues, das ist ein Lanyard-System. Da bin ich selber jetzt am Ausprobieren. Das hängt man sich um. Wobei das Wirksame ist tatsächlich hier dieses Band. Also nicht das ist der Zellleister, das gehört mir. Das Band ist wirklich das Schützende, das erzeugt ein Frequenzspektrum, wie man es gerne auf der Erde hat, also es erzwingt so ein bisschen Schumann-Frequenz auch und simuliert eine Erdung. Das heißt, ich nehme sehr viele störende Faktoren aus dem Energiefeld raus, das mein Körperfeld aufgenommen hat und harmonisiere mein Körperfeld damit. Das Ganze gibt es in der kleinen Version, habe ich mal mitgebracht für Wasserflaschen, die man da drum hängt, wie so ein kleiner Kragen. Da bin ich aber selber noch am Ausprobieren. Es gibt schon Studien drüber. Stammt aus Hongkong oder Singapur, muss ich jetzt nachschauen. Cell Wellbeing, die machen sowas und das geht auch sozusagen um den Schutz der Genome. Dass eben gerade bei Frauen, wo die Eier schon alle da sind, die Eizellen sind ja alle da, die werden ja nicht neu gemacht, dass die nicht durch E-Smog verändert werden und dass jede Geburt quasi zum Risiko wird oder jede Schwangerschaft. Und bei den Männern ist es so, dass die Spermien ja immer neu erzeugt werden, aber auch da, wenn die Leitungszellen gestört sind, dass dann auch veränderte Spermien erzeugt werden. Da sind ein paar Studien zurzeit am Laufen. Also ich denke, dass 5G sich deutlich in der Reproduktionsmedizin auswirken wird.
Und Volker, jemand hat gefragt nach der Firma für diese Karte oder vielleicht sagst du mal generell, wenn das jetzt jemand interessiert, ja, oder was, vielleicht, du hast gesagt, ihr habt da schon was, Oder du schreibst es in den Chat oder wir verlinken es später unter dem
Also das Einfachste ist, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dann können wir gezielt darauf antworten, dann weiß ich, in welche Richtung ich euch weiterempfehlen kann. Denn so eine Karte hilft halt nicht gegen alles. Manchmal ist aber auch das, was man sich vorstellt, Raumschutz zu viel und es würde eine Karte reichen. Also das ist komplex. Ich will jetzt niemandem Karten verkaufen und hinterher sagt er, das hat überhaupt nicht geholfen, weil sie gar nicht indiziert waren. Ja? Und
Gut.
ich verkaufe auch keine Karten. Also ich habe die zwar und nutze die, empfehle die, aber wir haben dieses Zentrum mit Absicht gesund, heißt das. Und da würde ich dann entsprechend das hin verlinken oder an die Hersteller, wenn es um Fragestellungen geht.
Okay, also per E-Mail. Gut, deine E-Mail-Adresse verlinken wir auch nochmal. Kann man weißen Hautkrebs heilen?
Ja. Wenn man es frühzeitig macht, es gibt sicherlich Stadien, wo es schwieriger wird, aber ich würde sagen, grundsätzlich mal ja. Das hängt davon ab, wo der entsteht, warum der entsteht. Welche Schutzfunktion da der Haut dann jetzt kaputt gegangen ist. Also das Thema dahinter natürlich, klar. Aber immer ja, ne? Da gibt es auch, wenn man frühzeitig entdeckt, gibt es wirklich Möglichkeiten, wo man mit Phytotherapie, mit Kombination mit Lasertherapie und sowas das machen kann. Also da würde ich sagen, grundsätzlich ja.
Was kann ein instabiles ISG bedeuten?
Ja, also Iliosakralgelenk unten, die Kreuzbein-Darmbeinfuge. 70% der Störungen da unten kommen aus dem Kiefergelenk. Das heißt, ich habe oben Bissstörungen und die Bissstörungen habe ich ganz, ganz häufig. Moment, ich muss meinen. Da fragt einer nach Strom. Oh, das wäre doch das Letzte, wenn wir einen Strommangel hier eingehen täten. Also, Moment, müssen wir gleich hier. Also, Kiefergelenkstörungen sind ganz, ganz häufig da unten instabil. Und es ist halt die Übertragung der beweglichen Wirbelsäule in das stabile Becken. Da klappt was nicht. Das heißt, wo ist denn jetzt mein Standpunkt, wo ist mein Schwerpunkt im Leben und warum gebe ich den auf? Und ganz häufig sind versteckte, verkrampfte Wut im Hintergrund, solche Anteile, die ich dann verbeiße. Ja, tagsüber so meine kleinen Wutanteile, wie so eine Münz. Stapel aufeinander, immer so ein bisschen Wut, Bitterärger, und nachts beiße ich mir den weg. Am nächsten Tag, ne, habe ich wieder einen neuen Turm oder presse es weg. Da muss ich nachschauen. Also ISG würde ich immer mit Kiefergelenk, Atlas, erster, zweiter Halswirbel in Verbindung bringen. Es sei denn, es sind Unfälle dabei. Bei Unfällen ist es definitiv anders.
Dann die Frage, immer mehr Menschen leiden unter der Wahrnehmung tieffrequenter Geräusche, verursacht durch unterschiedliche Schallquellen. Gibt es hierfür eine Erklärung?
Ja, gibt jede Menge Erklärungen. Es gibt mal Windkraft. Die machen einen Infraschall, also einen sehr, sehr tief schwingenden Schall. Wer Windkrafträder in der Nähe hat, da könnte ich mir vorstellen, dass da die Ursache sein kann. Es gibt Wärmepumpen und sonstige Aggregate, die draußen stehen, die auch gelegentlich im niederfrequenten Bereich schwingen. Das muss man sich anschauen. Was hat sich vielleicht in der Umgebung verändert? Wo sind elektrische Geräte eingebaut worden? Heizungsgeräte, Lüftungsgeräte, Klimaanlagen, die solche Sachen erzeugen können. Gibt es Bunkeranlagen in der Nähe? Auch mal ganz interessant. Also niederfrequenter Schall sind in der Regel technische Geräte.
Ja, woher könnten chronische Schlafstörungen, die nur mit schweren Medikamenten umgangen werden können, kommen? Alles schon probiert, inklusive Schlaflabor.
Ja, da müsste man wissen, was das Schlaflabor rausfindet. Es gibt Leute, die kommen mit wenig Schlaf aus. Es hängt immer davon ab, wie stark ist die Tagesmüdigkeit am Tag danach. Das heißt, wie stark ist die Lebensqualität, die Konzentration, die Aufnahmefähigkeit beeinträchtigt. Also wenn das ein Berufskraftfahrer wäre, dann wäre er wahrscheinlich gefährdet. Ja, dann würde die Konzentration nicht ausreichen. Aber es gibt Menschen, die kommen mit 3, 4 Stunden Schlaf tatsächlich aus. Wäre auch mal eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und wenn einer mit schweren Mitteln oder schweren Mitteln widersteht, also vielleicht auch schon mal Rohypnol und so Sachen da ausprobiert hat, die dann schon ins BTM reinkommen, da muss man auch schon, wovor hat er denn Angst? Manchmal steckt eine Angststörung dahinter, dass man sagt, es könnte ja was passieren, wofür man mir die Schuld gibt. Und deshalb schlafe ich lieber nicht, weil ich möchte nicht erleben, dass was passiert, wofür man mir die Schuld gibt. Also bleibe ich wach. Also so eine Dauerantennenanschaltung, ne, die haben dann ihre Antennen da ständig auf Achse. Das kann auch mal zu einer massiven Schlafstörung führen. Ganz häufig übrigens.
Okay. Was steht hinter einem immer wiederkehrenden rosa Zeher auf der Nase?
Da gehört sie hin, also die Rosazea gehört ins Gesicht. Ja. Man kann das natürlich biochemisch behandeln, aber sehr häufig steckt eine Angst dahinter. Man müsste nachschauen, was es für eine Angst ist. Oder chirurgisch, um mal da wieder reinzukommen, könnte man auch mal nach dem Pranger schauen, ob da irgendwann eine Exposition da war, die man nicht gewollt hat, aber auch das reduziert sich dann letztlich auf eine Angst. Und da würde ich dann angraben.
Dann die Frage Morbus Sudeck bei junger Frau. Gibt es da Hilfe?
Jein. Also es gibt natürlich, der Sudeck ist ein alter Begriff. Das sind Zustände, also chronische Zustände nach Veränderungen in der Muskulatur, nach gipsähnlichen Behandlungen und sowas. Sind sehr schmerzhafte Sachen. Da kommt immer drauf an, wo das herkam. Ob das eine Fraktur war, die eingegipst worden ist oder was anderes. Es gibt auch mal einen spontanen, also früher Sudeck. Da muss man wirklich nachschauen. Heilbar im Prinzip ja, wenn man weiß, wo es herkommt, und man müsste dann nachschauen, wie viel Narbengewebe ist denn da in der Gegend da. Es gibt auch Narbengewebe, das sowas entwickelt, und da ist es mit der Entstörung nicht immer so ganz einfach.
Dann die Frage, könnte Nagelpilz an großen Zehennägeln auf etwas anderes zurückgeführt werden als nur einen unglücklichen Zufall? Die Zehen wachsen immer wieder ein und müssen geschnitten werden. Es eitert auch. Was könnte dahinter stecken?
Ja, die Richtung im Leben, mal nachschauen, ob das die richtige Richtung ist, die man so im Leben geht. Der Großzeh ist ja auch, gehört ja auch zu den Balancezehen, also ohne große Zehe, da wird es dann schon schwieriger, das Laufen. Nachschauen, warum ich da unten mit meiner Balance vielleicht überlastet bin. Und dann kann man sich die Organe anschauen, die mit der großen Zehe verbunden sind, also Milz und Leber. Müsste dann nachschauen, ob mit dem Immunsystem oder Feuchtigkeitsverteilung Richtung Milz oder mit dem Gesundheit, mit dem Leberstoffwechsel, was nicht in Ordnung ist.
Okay, Augenblick. So, dann haben wir einen Blähbauch, der trotz Nahrungsumstellung seit 10 Jahren nicht weggeht.
Naja, Blähbauch gibt es auch schon mal ohne Nahrungsintoleranz. Das kann auch mal sein, dass der Speisebrei nicht mit dem, wie soll ich sagen, Verdauungssekret beliefert wird, den es bräuchte. Also manchmal ist es ein Gallenproblem, manchmal ist es ein Pankreasproblem, dass der Verdauungssaft, den die beiden Organe da zusammen produzieren, dass der halt nicht ausreicht. Dass vielleicht, wenn ich sehr viele Kohlenhydrate esse, zu wenig Amylase da ist. Also wenn ich sehr viele Eiweiße esse, die Protease fehlt. Also dass die Sachen, die ich esse, nicht richtig aufgeschlüsselt werden und dann sozusagen eher vergast als zerlegt werden. Dann habe ich auch einen Blähbauch. Es gibt auch einen Blähbauch auf einer vegetativen Ebene. Da brauche ich weder Nahrungsmittel noch sonst was. Das geht auch mit einem Schluck Wasser. Die haben dann auch schon mal einen Blähbauch. Das ist aber in der Regel dann über das autonome Nervensystem zu regeln. Aber ich würde bei einem Blähbauch, der mit Nahrungsumstellung nicht weggeht, nachschauen, ob die Bauchspeicheldrüse tatsächlich das produziert, was es soll. Das kann man auch mal probatorisch machen. Also man kann das mal testen, kann sagen, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein Pankreatin, also ein Pankreas-Enzym-Präparat und esse das einfach mal zu meinen Mahlzeiten danach und dann schaue ich, ob das hilft oder nicht. Also wirklich experimentell. Es kann nichts passieren. Wenn es nicht hilft, war es der Ansatz nicht. Und manche Leute stellen fest, doch, das war's. Ja, dann kann man mit Gallensäureverlustsyndromen arbeiten. Da gibt's schon noch ein paar mehr Sachen, die man untersuchen kann. Also wie schaut der Verdauungssaft aus?
Okay. Habe seit Jahren nur vom Frühjahr bis in den Herbst hinein einen Juckreiz auf den Armen. Es ist nichts zu sehen, auch keine besonders trockenen Stellen. Welches Thema kann dahinter stecken, dass es nie ganzjährig auftritt? Und welchen Ansatz hätten Sie dazu?
Da würde man mal nach einem Feuchtigkeitshaushalt zum Beispiel stellen, wenn es im Frühjahr beginnt und im Herbst dann noch besteht, aber im Winter dann nicht mehr. Da geht es dann, ne, geht's um Feuchtigkeitsverteilung, ob da irgendeine Störung drin ist. Da kann ein Blickwinkel aus der TCM zum Beispiel weiterhelfen. Die beschäftigen sich mit solchen zyklischen Sachen, die nur zu bestimmten Jahreszeiten auftauchen. Da fehlt es dann entweder an der Trockenheit oder an der Feuchte oder in den Übergangsphasen. Wie gehe ich damit um? Und da kann man so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, welche Organsysteme sind betroffen und auch welche Stimmungen zum Beispiel damit betroffen sind.
Dann die Frage, vermehrter Streptokokkulusbefall im Ohr- und Nasenbereich, ist das heilbar?
Streptokokken, das sind Bakterien, das ist eine chronische Streptokokkenentzündung. Da müsste man nachschauen, warum das Immunsystem nicht ausreicht, denen gar auszumachen. Also wo ist meine äußere Resilienz nicht gegeben? Wo ist meine Abwehr schwach? Und Ohr, das ist jetzt wieder so im Dreieck gedacht, ne? So ein bisschen Zickzack, könnte man wieder auf Beziehungen schließen. Also ich würde mal bei Beziehungen anfangen. Also wenn jemand zu mir kommt mit sowas, fangen wir nicht bei der Beziehung an, sondern dann hat er einen langen Anamnesebogen ausgefüllt und wir machen ein Interview. Und nähern uns dann langsam, aber das ist ja hier so ein Ratespiel, da hole ich da mal direkt die Keule raus. Aber ich würde, wenn es um sowas geht, Ohrentzündungen mit Streptokokken, würde ich nach Beziehung schauen.
Gut. Taubheit auf der linken Seite im Alter von circa 4 Jahren bei Mädchen entstanden ohne ersichtlichen Grund.
Ja gut, da muss man nachschauen, ob ersichtlicher Grund oder erkennbarer Grund, da gibt es auch noch ein paar Unterschiede. Es gibt, wir sehen es halt sehr häufig nach Mittelohrentzündungen, die nicht völlig ausgeheilt sind oder wo das die Otitis selber als Symptom ausgeheilt war, aber die Erkrankung nicht. Und dass man einfach zu früh mit der Therapie aufgehört hat. Das gibt es immer wieder mal, da, wo das Trommelfell sich verändert hat oder wo die Entzündung ins Innenohr reingegangen ist und die Gehörknöchelchen verschmolzen hat. Das kann man aber diagnostizieren, ob diese Hirnknöchelchen beweglich sind oder nicht. Und was ganz häufig ist, sind auch also Gehirnhautentzündungen, die in der Taubheit enden. Da müsste man wirklich nachschauen, welche Infektionen, welche Lebensumstände waren damals da.
Dann die Frage, meine Schwiegertochter ist 33 Jahre und hat jetzt MS bekommen. Welche Möglichkeiten der Heilung gibt es?
Also MS kann man sich anschauen. MS hat auch immer eine Ursache, die nicht bei allen die gleiche ist, aber man kann nachschauen, wo das herkommt. In der Regel sind MS-Patienten Menschen, die sehr hohe Ansprüche an sich haben, aber gleichzeitig so ein bisschen so ein Selbstwertthema. Und da muss man nachschauen, warum die das Leiden jetzt für sich da als Ausweg gesucht haben. Also was das, ich will nicht sagen Vorteil hat, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben zynisch, aber was dahinter steckt, dass man sich in sowas begibt, weil es vielleicht auf der anderen, auf der Leistungsebene nicht mehr geht.
Kann eine 80-prozentige Verengung der Halsschlagader psychische Ursachen haben?
Hoho, das weiß ich nicht. Also wenn die zu 80% zu ist, müsste man wissen, womit. Also wenn das 80% zu verkrampft heißt, würde ich sagen, ja. Wenn das Ablagerungen sind, würde ich sagen, da kann die Psyche dazukommen, aber da gibt es sicherlich auch noch andere Aspekte.
Okay, können meine seit der Jugend bestehenden Nackenschmerzen daher kommen, dass mir mein Fünferzahn unten links gezogen wurde, sobald er da war, weil angeblich im Kiefer kein Platz dafür war?
Kann ich so nicht sagen. Also man hat früher gerne Zähne gezogen, weil man sagte, da ist nicht für alle 8 Platz und dann nehmen wir meistens die Vierer raus, um da mehr Platz zu haben. Was ich auch nicht immer als sehr positiv herausstellen muss, das kann auch mal daneben gehen. Ob da Nackenschmerzen kommen, weiß ich nicht, da müsste dann eine Bissstörung da sein, also quasi ein Verbiss, dass der mit Extraktion von einem Fünfer verbunden ist beidseits, da müssten die Zähne sehr schief sich ausgeglichen haben, dann vielleicht mit Brackets nicht kontrolliert worden sind. Ich würde bei Nacken nicht wirklich auf die Fünfer zielen erstmal, sondern ich würde nachschauen, ob das mit der Orientierung stimmt oder wie das ist, wie flexibel bin ich im Umgang mit meiner Umwelt, wie sehr bin ich in alten Systemen verhakt, wo ich sage, ja, so festhalten. Und wie gesagt, Nacken hat gerne auch Orientierung, dass ich momentan nicht weiß, wo es lang geht, und dann schaue ich halt dann so.
Gut, dann die Frage, Volker, ob du auch per Telefonkontakt oder per Zoom behandelst.
Auch das muss ich mit einem knallharten Jein beantworten. Telefon ungern, weil ich die Patienten gerne sehe. Aber ich habe Patienten in Übersee, in New Jersey und weiß der Geier, wo die wohnen, in Australien, die kommen auch nicht zu mir. Da machen wir fast ausschließlich Zoom. Das sind in der Regel aber dann Coachings. Das sind also chronisch kranke Patienten, die nicht einfach mal eine Therapie von mir bekommen, sondern die ein ganzes Coaching-Programm durchlaufen, weil sie aus einer Situation raus müssen, die man nicht einfach mit Therapien umgehen kann. Das mehr. Das bringt mich so ein bisschen an den Anfang. Da geht es darum, dass sie die Identität als Patient aufgeben. Ne, dass es halt nicht um Therapien geht, sondern ums Glücklichwerden. Und nachschauen, warum habe ich mir so ins Knie geschossen und mich so krank gemacht.
Gut, jemand macht sich Sorgen, Volker, dass du, also vielleicht doch den Link zu den eSmog-Produkten, dann, falls du jetzt morgen 150 E-Mails bekommst und keine Zeit hast, die zu beantworten, genau, die Frage, ob man vielleicht doch da was nennen könnte.
Sehr, sehr, sehr fürsorglich, dass man mir 150 E-Mails ersparen will oder die Kapazitäten nicht zumutet. Ach, ich denke, das ist eine Praxisorganisationssache, das kriegen wir schon hin.
Gut. Jetzt dann die Frage, sind mit weißem Hautkrebs Basalzellkarzinome gemeint?
Das ist das Basaliom, genau. In der Regel. Das ist meistens wird es identisch verwendet, ja.
Gut. Ich glaube, warte mal. Okay. Also wir sind schon fast am Ende, Volker. Bin optimistisch. Einfach bitte nicht mehr reinschreiben. Genau, ich mache jetzt die letzten Fragen noch und dann sind wir ja auch schon ziemlich spät. Also, was kann die Ursache von Sebo, okay, Augenblick,
Seborrhoischen Ekzem wahrscheinlich.
Warzen sein, die
Ach,
sich
Seborrhoischen Warzen.
vermehren und jucken?
Auch ein Abgrenzungsthema in der Regel. Da muss ich nachschauen, wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Wo habe ich meine Schwachstellen? Wo lasse ich Leute zu nah an mich ran? Und warum muss ich die Haut, warum brennt mir der Kittel an der Stelle?
Was könnte Schwerhörigkeit 10% Hören mit Ohrgeräuschen in diesem Ohr rechts bedeuten? Ich war bei verschiedenen HNO-Ärzten, Hörsturz anscheinend nein, wegen dem Ohrgeräusch, Fragezeichen.
Das Ohrgeräusch ist nicht wirklich ein Hinweis, dass kein Hörsturz da war, weil das Ohrgeräusch nicht wirklich im Ohr entstehen muss. Und das würde ich jetzt nicht einfach so unterschreiben, dass das miteinander nichts zu tun hat. Ich kann in einem Ohr taub sein, aber ein Riesengeräusch haben. Also das kann sein, dass ich von außen nichts höre, aber ein Riesengeräusch von innen. Das Ohr ist auch ein Organ, das nicht einfach nur hört. Das hat einen Ton, den das Ohr selber aussendet. Als Referenzton und der kann auch mal daneben gehen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde mal nachschauen, warum will ich denn auf der Seite, also das ist jetzt Unterstellung, ne? Warum will ich auf der Seite vielleicht nichts mehr hören? Also so wie bei der Makula, ich kann es nicht mehr hören, nicht mehr sehen, vielleicht ich kann es nicht mehr hören. Und wenn das den Bereich des Sprechens betrifft, also so die Frequenzen im Sprechbereich, dann kann es vielleicht eine Person sein, die ich nicht mehr hören will. Oder es kann ein Geräusch sein, das ich nicht mehr hören will, hängt ein bisschen vom Frequenzband ab, das abgedämmt worden ist. Taubheit kann das ganze Frequenzspektrum betreffen, es kann selektive Spektren, Anteile betreffen. Es gibt Leute, die sind wirklich nur im Bereich der Frequenzen taub, die mit dem Sprechen zu tun haben. Also so grob, was weiß ich, so 400 bis 1000 Hertz in der Masse und vielleicht 1200. Und da ist die Masse der Sprache. Und dann will er halt bestimmte Leute nicht mehr hören, kann schon sein. Das Ohr ist jedenfalls kein Autoreifen, der sich abnutzt. Das ist ein Mythos. Ja, wir müssen wirklich reinschauen, was ist diesem Ohr passiert. Entweder auf seelische Ursache oder entzündliche Ursache oder was auch immer. Aber das Gehör nutzt sich nicht wirklich ab.
Gut, dann die Frage, wie sieht es mit den Augen aus? Kurz- und Weitsichtigkeit, kann man das wieder richten? Das betrifft ja unendlich viele Menschen. Vielleicht kann ich da schon kurz sagen, wir haben ja Augenübungen, auch Praxisübungen. Da gibt es jemanden und sie sagt schon, glaube ich, sehr, sehr viel dazu und wahrscheinlich auch Bildschirmarbeit. Aber vielleicht hast du noch mal einen anderen Blick auf die Dinge, Volker.
Also man kann es mal ein bisschen flacher betrachten, das Ganze, also das ist jetzt, ne, ein bisschen kategorischer. Wenn ich weitsichtig bin, heißt es, ich habe das Blickfeld nicht für das, was vor mir liegt, für das Naheliegende. Wenn ich kurzsichtig bin, habe ich keinen Blick für das Weitliegende, für das Entfernte. Und da muss ich halt nachschauen, wenn das jetzt nicht organische Ursachen wirklich hat, mit Verkrümmungen und sowas, ne, kümmere ich mich nicht ausreichend um das, was tatsächlich vor mir liegt? Oder habe ich sehr viel Angst vor der Zukunft und beschränke mich auf das, was vor mir liegt? Also ich würde das auch wirklich aus dem Aspekt, wie gehe ich ins Leben rein? Wo ist mein Fokus? Bin ich bereit, das ganze Leben zu sehen? Kann ich also im Zoom-Bereich das ganze Leben sehen oder nicht? Ja, die Altersweitsichtigkeit ist auch ein Mythos, muss auch nicht sein. Ich habe mir auch die Brille, ich war bis 2012 Brille getragen, habe gesagt, ich brauche eigentlich gar keine. Wieso trage ich Brille? Habe mir so abgewöhnt und seit 2011 oder 2012, weiß gar nicht mehr, trage ich keine Brille mehr.
Okay. Die Frage, was kann ich mit 60 Jahren, wenn Zähne oder Kunststofffüllungen schon porös sind, tun? Kann Zahn oder Zahnschmelzen nachwachsen mit verschiedenen geistigen organischen Heilmethoden?
Ausprobieren, Grabovoi-Techniken, russische Heilmethoden ausprobieren. Die haben eine gewisse Heilquote, aber ich versuche halt immer herauszufinden, was steckt denn dahinter? Also warum gebe ich die Strukturen auf? Zahnschmelz gehört ja wieder Knochen zum, ne, zum Stabilisierungsorgan. Also das ist ja Substanz. Wieso gebe ich meine Substanz auf? Du kannst mit Grabovoi-Techniken kannst du schon was machen, du kannst du wieder Zähne wachsen lassen. Ist aber nicht gesagt, dass die gerade wachsen. Ja, es gibt auch schon mal, dass die halt schief wachsen, weil die Anbindung nach oben nicht passt. Grabovoi-Techniken ist eben keine Technik, sondern das ist eine Informationsübertragung. Und wenn einer das als Technik nimmt, als Therapeut, dann nimmt er halt eine Komponente weg. Das ist wie eine Schwarz-Weiß-Kopie von einer Information, die nur in Farbe wirklich Sinn macht.
Gut, dann fragt jemand, wodurch kann ein Nerventumor, Augenblick, jetzt ist es verrutscht, wodurch kann ein Nerventumor im N-Ischiaticus bei einem 18-Jährigen entstehen?
Schwer zu sagen. Also der Nervus ischiatius, das ist ja einer der großen Nerven, die im Kreuz an unterschiedlichen Stellen entstehen und dann so sich bündeln, dann im Gesäß unten als großes Kabel, richtig großes Kabel da durchgehen. Nerventumoren, das hat was mit Stabilität zu tun. Da müsste man schauen, wo das, also in welcher Gegend des Ischiasnerven das entstanden ist. Ob das eher Richtung kreuznah ist oder ob das im Bereich vom Oberschenkel ist oder sowas. Gibt es verschiedene Ansatzpunkte dann. Aber das ist eine Steuerungssache.
Gut, und dann haben wir die letzten Fragen. Was gibt es bei Parkinson für Alternativtherapien? Und die
Unterschiedlich.
Zellulite mache ich gleich nochmal. Ja.
Also Parkinson unterschiedlich. Es gibt auch Bücher von Parkinson-Patienten, die das alles überstanden haben. Bei Parkinson muss man bestimmte Sachen anschauen. Man muss anschauen, wie lebt der. Man muss eine toxische Belastung ausschließen. Es gibt sehr viele Parkinson-Patienten, haben eine Aluminium- oder Bleibelastung, Quecksilber, also Schwermetalle, wo im Kopf, in diesen Myelinanteilen oder in diesen Eiweißanteilen im Kopf das Kupfer ausgetauscht wird durch Blei und sowas, das ist nie gut. Solche Sachen können da sein. Ich muss beim Parkinson auch schauen, dass in der Regel, oder zumindest bei den Parkinson-Patienten, die sehr kleinschrittig sind, die sehr stark in der Muskel, Starre verhakt sind. Das sind oft Persönlichkeiten, die ihr Leben sehr eng gesehen haben, sehr in der Box gedacht haben. Da darf nichts rausgehen, also keine Freiräume hatten. Wo das System dann zurückschlägt und sagt, gut, kann ich dir machen, so kleiner Bewegungsspielraum, das reicht jetzt. Auch das vielleicht mal aufdröseln, Selbstwertthemen mit dazu nehmen. Parkinson hat auch einen genetischen Anteil, das kann man sich auch mal anschauen. Ein bisschen
Und
komplexer, weil es halt verschiedene Ausprägungen von Parkinson gibt.
dann die letzte Frage. Zellulite mit 25 Jahren, kann da ein energetisch oder emotionales Thema dahinter stehen?
Auch das ist Bindegewebe. Das gibt es auch mal genetisch. Da müsste man nachschauen, ob Mütter, Großmütter und ob da nicht vielleicht so eine genetische Disposition dabei war. Man könnte ein bisschen in die Ernährung reinschauen, inwiefern Milchprodukte eine Rolle spielen und Weizen, Zucker. Die machen sich auch gerne, um es mal übertragen zu sehen, als Schleim im Gewebe bemerkbar. Also wenn das so ein bisschen schwabbelt, das kann auch mal vom Joghurt kommen oder sowas. Da muss man halt nachschauen, wie viele Milchprodukte da zugeführt werden. Bewegung spielt eine Rolle. Sitzfleisch, Nicht-Sitzfleisch, Zellulite ist ja meistens im Beinbereich. Es gibt Menschen, die neigen dazu, die machen Sport und die ernähren sich ordentlich und haben trotzdem Zellulite. Dann kann man nachschauen, wie ist es denn mit meiner Abgrenzung? Das ist so ähnlich wie eine Erkrankung auf der Haut. Also warum brauche ich da ein Polster? Und da gibt es sicherlich ein paar Bereiche, wo ich auch nicht weiß, wo es herkommt. Also Zellulite ist etwas, was sehr, sehr weit, also auch ernährungsbedingt, also auch immunsystembedingt zugenommen hat, deutlich.
Volker, doch noch die letzte Frage, weil das so häufig, das Thema so häufig ist. Schlechtes Hören im Halter, trotz Hörgerät keine Verbesserung. Ist eine Verbesserung möglich bei schlechtem Hören? Und jemand fragt auch, kann es sein, dass man nicht auf die innere Stimme hört?
Ja, manchmal hört man nicht auf die äußere Stimme oder will sie nicht mehr hören. Ich glaube, das ist eher beim schlechten Hören im Alter das Häufigere. Man muss mal nachschauen, wie lebt der Mensch und wie ist der drauf, mit dem er lebt. Das ist häufig auch eine partnerschaftliche Kiste. Das muss man wirklich anschauen. Man darf den Patienten da nicht einzeln sehen. Bei solchen Sachen, da muss man wissen oder sich erzählen lassen und vielleicht auch noch von einem Angehörigen, von der Tochter erzählen lassen, wie es denn wirklich ist zu Hause. Nicht den Blickwinkel des Betroffenen nur anschauen, sondern das ein bisschen, ne, sich anschauen. Vielleicht macht es ja Sinn, dass er nichts mehr hört an der Stelle. Und dann muss man sich fragen, ob dann die Heilung, also das Wiederhören, vielleicht nicht wieder eine Herausforderung ist, die der Körper dann mit was anderem beantworten muss. Also da bin ich eher pragmatisch bei sowas.
Okay, dabei belassen wir es jetzt. Wir haben ja fast 2 Stunden. Ich danke dir, Volker, für dein Wissen, für deine Zeit. Ja, jetzt haben wir viele, viele Themen und da kann man morgen auch wieder reinhören. Ich danke dir. Möchtest du abschließend noch was sagen?
Ja, ich bedanke mich für diese rege Anteilnahme. Ich war gar nicht so sehr darauf vorbereitet, dass das so flutscht hier. Aber man sieht, dass die Themen, die da angesprochen werden, immer mehr Bedeutung haben, als sie vom Symptom her erstmal hergeben. Man muss wirklich reinschauen und solche Symptome eben nicht als Einzelschicksal sehen und wirklich auf der Haut und so mikroskopisch, sondern immer das Makroskopische mitsehen. Die Einbindung des Menschen in die soziale Umgebung, in die kosmische Umgebung, dann macht vieles viel mehr Sinn. Und dann habe ich häufig auch den Anlass, das Problem viel weiter oben oder hinten, wie auch man es betrachtet, zu lösen. Und ich habe plötzlich vorne keine Erscheinung mehr, weil ich das Problem hinten gelöst habe. Also sprich in der Ursache. Und das ist nachhaltiger, als wenn ich das immer nur vorne da repariere.
Super. Herzlichen Dank. Und wie gesagt, morgen gibt es alle Infos unter dem Video noch von dir. Und dann, ja, morgen hoffentlich ein volles Postfach, Volker.
Wird sich meine Frau Göbel wird sich drum kümmern erstmal.
Ja, okay. Ich danke dir. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss jetzt alle dabei wart. Und dann erstmal einen schönen Abend an alle. Tschüss.
Alles Gute, ciao.
Danke. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss.